Tommy, und es ist soweit, die fünfte Jahreszeit der deutschen Trailrunning-Szene ist gekommen, Junge. Zoot Race Week 2026. Und wer ist mittendrin? Ja, wer liegt hier schon mittendrin in der Bofe des Trailrunnings? Es ist Marius, ja, im Bett von seiner Tochter im Apartment, weil hier wenig Hall ist. Grüß dich, Tommy, ins ferne Hamburg.
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Grüß dich, Marius, und grüßt euch alle Trailrunnenden da unten im schönen Garmisch. Ich glaube, es ist das erste Mal seit 3-4 Jahren, dass ich nicht dabei sein werde und kann. Deswegen, mein Herz ist bei euch. Haut rein. ZUT, die drei Buchstaben des deutschen Trailrunnings, dieses Jahr bei UTMB.
First genau, der UTMB, der verliert schon eine ganz, ganz große Dino-Träne, Tommy. Wir vermissen dich hier in unserer Finishline-Base, die wir heute bezogen haben. Ja, heute ist Dienstagabend, wo wir aufnehmen. Und Leute, wir wollen natürlich heute über den Zugspitz Ultra Trail reden. Und nicht nur das, wir haben uns überlegt, wie können wir euch vielleicht mit dieser Folge, die ihr dann am Mittwochnachmittag hört, wie können wir euch damit noch den größtmöglichen Mehrwert hier für auch euer Rennen bieten? Und deswegen hatte Tommy die glorreiche Idee. Tommy, ich weiß nicht, du bist immer so unser Ideengeber, ja, da wirklich, wirklich mal auf die Schultern klopfen, so virtuell sozusagen. Tommy hatte die Idee, dass wir euch einfach mal alle Strecken durchgehen und mal unsere Pacing-Einschätzung geben. Wie würden wir quasi an die Strecken rangehen? Was würden wir euch noch raten als letzte warme Worte?
Als letzte warme Worte auf die Schulter klopfend, euch an die Startlinie stellend in Garmisch oder wo auch immer ihr auf den sieben Strecken startet, aber zumindest alle in Garmisch ankommend und dann eine wunderbare Woche wünschen, weil Donnerstag geht es ja schon los mit dem 100-Meiler. Also es sind ja faktisch nicht mal mehr 48 Stunden für die 100-Meilen-Läufer.
So ist es. Und ich habe auch heute nochmal mit einem der Lions-Genossen dort von der großen Strecke gesprochen. Liebe Grüße gehen raus an natürlich auch alle Finishline-Athleten, die hier auf den Strecken sind. Und da gibt es vom Trainer natürlich auch nochmal ein bisschen Instruktionen vorher. Ja, Donnerstagabend ist ein Start. Dann geht es weiter. Freitag um 10 Uhr starte ich auf den Garpa Trail. Ja, da darf ich dann ran. Und Freitagabend ist dann noch der Erwald Trail und der Ultra Trail, oder die 100 Kilometer.
Genau.
Und am Samstag dann alle ergänzenden Strecken, Greinau Trail, Leutasch Trail und natürlich nicht zu vergessen noch
Mittenwald.
Einer? Mittenwald.
So, die 40, ja. die
Marathon-Distanz, genau. Genau. Also, ihr müsstet euch jetzt irgendwo wiedererkannt haben hier in einem von den Starts, ja. Nicht verpassen das Ganze. Und Tommy, ich muss sagen, ich freue mich mittlerweile genauso auf Garmisch einmal im Jahr, so als großes Klassentreffen. Für mich ist dieser Hype hier auch total real. Ja. Und weißt du, wir haben im Vorfeld mal gesprochen, naja, und jetzt verändert sich das bestimmt durch die Übernahme vom UTMB und da haben wir alle so ein bisschen Angst vor und so weiter, dass unser toller, kultiger Zugspitz-Ultra-Trail sich dann da auch maßgeblich verändert. Aber ich sag dir, wir bringen alle unser Herz mit hier und die haben alle richtig Bock drauf. Ich spüre das. Dann machst du eine Story auf Instagram und auf einmal kriegst du innerhalb von wenigen Minuten 10, 20 Nachrichten. Ey, ihr seid schon da und ey, geil, FOMO und so weiter. Also die Leute, man merkt es, die haben richtig Bock auf diese Woche. Der Hype ist also real. Ja, wir nehmen das Jahr hier einfach mal auch wirklich so mit, wie wir es brauchen, wie es kommt. Und hadern mal auf die Dinge, die da kommen. Da können wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Lass uns das erstmal genießen.
Ich denke, Garmisch bleibt gleich, die Strecken sind bekannt, bleiben gleich, gleich schön und der Osterfelder am Ende.
Apache bleibt gleich und Garmisch bleibt auch gleich.
Und ich meine, wenn man dieses Jahr aufs Wetter schaut, bleibt sogar das Wetter gleich im Verhältnis zum letzten Jahr. Also, was will man denn mehr, Leute? Auf geht's, habt Spaß. Ja. Aber kurze Frage, Finishline Emotion Team.
Wir sind hier in Garmisch und das Wetter, das bleibt gleich.
Ja, mit wie vielen Athleten bist du denn da?
Oh Gott.
Hochrechnen, so roundabout?
Ich habe jetzt die Anzahl, habe ich wirklich nicht im Kopf. Ich glaube, dass sogar 15, 16 Athleten hier starten jetzt rein aus dem Team. Rein aus dem eng, wirklich aus dem Inner Circle, aus dem eigentlich, die im engeren Coaching sind. Und dann kommt ja noch die Trailrunning Community und dann kommen ja noch unsere lieben Gefährten hier, unsere Jünger, ja, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Würde ich ganz gerne mal wissen, wie viele das eigentlich dann am Ende sind, die so sagen, ja komm, jetzt starten wir hier innerhalb dieser Community.
Ich möchte zwei Leute ganz besonders grüßen. Das ist zum einen der Lukas, das ist ein Athlet, den ich jetzt die letzten 20 Wochen auf den 68er trainieren durfte. Mhm. Und wir gehen mit vielen Ambitionen und vor allen Dingen viel Spaß jetzt dann am Samstag an die Startlinie. Und die zweite Person, das liegt mir ganz besonders am Herzen, das ist mein lieber guter Freund Stefan, mit dem ich eigentlich alle meine großen Ultra-Trails zusammen absolviert habe. Der geht nochmal bei dem 100 Meile an die Start. Also Stefan, hau rein, zieh durch und mach's diesmal besser als wir beide letztes Jahr zusammen. Ja. Nimm nichts an der VP, nicht, dass wir uns wieder den Magen verderben. Ja, genau. Ich laufe mit euch in demzufolge. Haut rein und jetzt starten wir in die Folge.
Don't trust the aid station. Ja?
Yes.
Genau. Wir starten mal rein. Ich würde mal, ich muss mal vorher auch ein bisschen sagen, du bist doch ein kleines Arschloch, ja?
Ja, natürlich.
Wir haben gesagt, ja, welches, also, ne, wir machen das Pacing. Okay, habe ich gesagt, super geile Idee. Da hauen wir jetzt mal richtig schön einen raus für unsere Leute hier. Und dann habe ich gesagt, also, welche Strecken willst du denn machen? Und was hast du dir rausgesucht, Tommy? Sag's mal. Sprich's mal rein ins Mikrofon.
Ich habe mir ausgesucht den 68er, den 100K und den 100M.
Und weißt du, was das für Strecken sind, Tommy? Das sind die Strecken, die ich auch zu massigst bei meinen eigenen Athleten hier habe, die ich schon massigst gepaced habe, wo ich schon ganz viele Race-Briefings gemacht habe und so weiter. Das heißt, ich durfte jetzt bei den anderen Strecken, 3 von 4 Strecken, durfte ich das Race-Briefing neu erstellen, ja? um mich da mal so ein bisschen reinzufuchsen in die Rennen. Ja.
Was dich nicht schwächt, macht dich stärker. So ist. Wann hast du das für nächstes Jahr, für die nächsten Athleten, die jetzt auf den kürzeren Strecken unterwegs sind und sich trainieren lassen, hast du es gleich fertig, hallo?
Jetzt habe ich sie alle in der Schublade, Tommy.
Ich hab dir quasi Zeit gespart.
So ist es, ja. Alles in der Schublade vorbereitet für euch, ja, paketeweise. Also wir wollen heute vor allem mal auf die, auf jede Strecke natürlich einzeln auch ein bisschen eingehen, ja, auf die Topografie eingehen, vielleicht auf den einen oder anderen signifikanten Punkt, wo man sich dran festhalten kann, auf die Meilensteine im Rennen. Und vielleicht auch so ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Ganze pacen würden, auch natürlich in Bezug auf die Intensitätswerte. Und wir werden da mit verschiedensten Angaben auch spielen, damit möglichst jeder sich so ein bisschen abgeholt fühlt. Also wir werden hier jetzt quasi, ja, und bitte denkt immer dran, ja, wir machen normalerweise Race-Briefings für einzelne Individuen, ja, für einzelne Läufer und Läuferinnen, die wirklich ihre Spezifikationen, ihre Stärken oder Schwächen in verschiedenem Gelände und so weiter mitbringen. Das ist jetzt hier, sage ich mal, sehr grob. Ja? Also wenn ihr da irgendwo euch schon tiefere Gedanken mit euch selber als Läufer, Läuferin gemacht habt, wo ihr euch dann eben auch gut kennt, dann hört hier nur mit halbem Ohr hin und nehmt den ganzen Spaß einfach mal mit.
Es ist insofern auch eine Herausforderung, ein Race-Briefing jetzt über so ein Podcast-Format zu machen, beziehungsweise ein Streckenbriefing, weil man sagt ja immer so landläufig, der Zut hätte keinen Anspruch, ne, im Verhältnis zu vielen anderen.
Alles laufbar.
Ultra-Trails, alles laufbar, wenig technisch. Finde ich immer, das kann man ja pauschal gar nicht sagen. Kommt ja wirklich auf die Athleten an, die welche Stärken ihr habt, was ihr bisher auch schon gelaufen seid, ne, welche Erfahrung ihr mitbringt. Und demzufolge kann man das überhaupt nicht pauschalisieren, was das angeht. Fakt ist, der Zut insgesamt, wenn man die gesamte große Runde anguckt, den 100 Meiler mal außen vor genommen, die 100K-Runde, hat relativ viel Forstwege mit beinhaltet. Das ist richtig.
Irgendwer aus meinem Kreis hier hat vorher mal zu mir gesagt, ja, das ist, also ich bin noch nie einen alpinen Wettkampf gelaufen, ja. Da habe ich so gesagt, das wirst du danach immer noch nicht gelaufen sein. Also das ist wirklich eine ganz, ganz subjektive Einschätzung, Leute, ob das für euch hier in und um das Wettersteingebirge, ob das für euch technische Strecken sind, oder nicht, oder ob das für euch technisch anspruchsvolle Strecken sind, die euch sehr stark fordern oder eben halt nicht, ob ihr da flüssig und fluffig durchkommt, weil ihr es super krass gewohnt seid, eben in alpinem Gelände zu laufen. Das kommt ganz darauf an, ja.
Ja, und es kommt auch darauf an, was ihr für Ziele habt, ne? Also ich glaube, die meisten verlieren die Zeit genau auf diesen laufbaren Abschnitten. Weil, also gerade auf der in der hinteren Hälfte, ne? Steigen wir einfach schon mal ein, bevor wir dann die Strecken peu à peu rund gehen. Rund um Mittenwald habe ich relativ lange Strecken, verhältnismäßig flach, ein bisschen kopiert, immer wieder kleine Anstiege, aber nichts wirklich Schlimmes, laufbares Terrain. Und da überschätzen sich viele. Entweder gehen sie zu schnell an oder haben da schon nicht mehr genug Power, um das durchzuziehen, um dann den letzten
Anstieg hinzubekommen. Viele gehen schon sehr, sehr vorermüdet in diesen vermeintlich flachen Part rein. Der ist sehr tückisch, weil dann auch einige Gegenanstiege drin sind, die man dann doch irgendwo bei vielen Strecken eher ins Hiken wechseln sollte. Ja, vielleicht nicht unbedingt beim Mittenwald-Trail, da kommen wir dann nochmal drauf, aber zumindest bei den längeren Strecken sollte man dann da auf jeden Fall dann bei den Rampen, die man da vor sich hat, wieder ins Hiken wechseln. Und gerade auch diese Lauf-Hike-Wechsel dann in einem Stück, wo man sich eigentlich drauf eingestellt hat, auch vom Kopf her, oh, das ist der laufbare Part, da kann ich richtig rollen lassen. Das kann dann auch ein bisschen zermürben. Ja. Aber lass uns mal auch nochmal über eine andere laufbare Strecke sprechen, Tommy. Und zwar, ich würde mal ganz kurz beginnen, eben kurz und laufbar, der Grainau-Trail. Ja. Du hast im Vorfeld schon gesagt, das ist eigentlich so der einzige Streckenabschnitt, den du theoretisch nicht kennst, ja, mit dem du dich noch nicht auseinandergesetzt hast, ist aber eine Strecke, und ich mache mir hier parallel auch mal nochmal die Topografie auf, die eben einem, also erstmal von der Belastung her und von der Zeit her könnt ihr euch das vorstellen, eben wie ein Halbmarathon. Ja? Ihr habt hier 16 Kilometer und 750, 760 Höhenmeter ausgeschrieben, ein Zeitlimit von 4 Stunden. Rennstart ist in Grainau um 18 Uhr am Samstag. Ja, das ist also mehr oder weniger das späteste Rennen, aber sicherlich nicht die letzten Finisher, ja, des Tages. Die trudeln dann abends dann einfach so mit ein. Und ich sag mal, wer einen Halbmarathon zwischen 1 Stunde 30 und 2 Stunden laufen kann, der wird eben bei dieser Strecke auch so ungefähr in der Richtung ins Ziel kommen. Ich habe das Ganze mal für mich mit meiner Leistungsfähigkeit durchgepaced. Ich bin so auf Halbmarathon eben auch so zwischen 1,35 und 1,40 momentan unterwegs. Und genau das hat mir meine Prognose auch für den Grainau Trail ausgespuckt. Ja? Und gerade deswegen, weil ich halt sage, das ist eine überschaubare Zeit, die wir dort in Bewegung sind. Und darauf kommt es immer an. Wir müssen immer schauen, wie viel Zeit sind wir ungefähr in Bewegung. Das heißt, wie viel Intensität verträgt der Körper eigentlich auf diesem Rennen. Und wenn ich bei mir dann so durchgehe und sage, okay, das wird bei mir so Halbmarathon sein, lass uns mal mit einer 1,45 rechnen. Ja, ich glaube, da sind wir bei vielen ganz gut im Mittel oder mit von mir aus gerne 2 Stunden. Ja? Und wenn ich davon ausgehe, dass ich da 2 Stunden in Bewegung bin, dann kann ich schon auch einiges an Laktat vertragen. Ja, vielleicht nicht von Anfang an, ja, und da gucke ich mal auf die Topografie und wir haben so die ersten, ja, roundabout 3 Kilometer, die es aus Grainau raus, leicht, ganz leicht wellig, eher flach rausgeht, bevor dann wirklich der erste signifikante Anstieg kommt. Und gerade bei so kurzen Rennen ist es ja so, dass das Feld oft ziemlich stark rausstürmt und da solltest du dich einfach noch ein Stück weit zurückhalten. Ja, versuch dich nicht überrennen zu lassen, geh also schon auch ein gewisses Grundtempo am Anfang mit, aber geh noch nicht in diese Risikobereiche ab 95-96% von der Laktatschwelle, sondern bleib eher so bei 93-94%, zumindest mal für dieses Einrollen. Was bei dem Lauf auch ganz, ganz wichtig ist, was wir Trailläufer oft nicht machen, ist, mach dort bitte ein adäquates Warm-up. Ja? Lauf dich mal 1-2 Kilometer warm, mach mal hier und da ein paar Mobility-Übungen, Leg-Swing, tiefe Kniebeuge, ja, Ausfallschritte wechselnd, linkes Bein, rechtes Bein. Einfach damit die Muskulatur schon mal ein bisschen vorbelastet ist, vorgewärmt ist und schon mal etwas Laktat angekitzelt bekommen hat. Warum machen wir das? Nochmal ein kurzer Ausflug dazu. Warum ist das eigentlich wichtig? Das hängt damit zusammen, dass wenn wir aus dem Startblock rausgehen, völlig aus der kalten, ja, der Körper hat noch kein Laktat produziert, dann schießen wir quasi aus dem Block raus und es schießt sofort mit einer Windeseile Laktat in die Muskulatur. Die Muskulatur, die ist so ein behäbiger Motor, die braucht erstmal ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen, um auch die ganzen Prozesse, um den Stoffwechsel, den Laktatstoffwechsel anzukurbeln und um diese Enzyme eben aus der Muskulatur rauszuproduzieren, das Laktat eben entweder wieder in Energie umzuwandeln oder abzutransportieren. Und wenn das eben der Körper auch nicht schnell genug kann, weil ihr das nicht adäquat trainiert habt, dann kann es sein, dass ihr euch relativ schnell die Beine blau lauft aus diesem Block raus. Und das soll nicht passieren. Also, ihr dürft gerne vorher mal ein paar, bei diesem Warm-up auch ein paar Strides machen, so 3, 4, 5 kurze Steigerungsläufe, sodass die Muskeln schon mal ein bisschen Laktat gespürt haben. Es sind bereits Enzyme für den Stoffwechsel vorhanden. Die Mitochondrien, alles vorbereitet, alles ist auf Bereitschaft und dann kann es losgehen. Ja, dann könnt ihr dann nämlich auch ein bisschen aggressiver aus dem Block raus starten, eben nicht mit angezogener Handbremse, sondern löst da die Handbremse, aber lasst euch nicht davon überrennen sozusagen und lasst euch nicht sofort in die kompletten Laktatbereiche ziehen. Ja, wenn man auf dann geht an den Berg ran und ja, je nachdem, ob ihr da Schwächen, Stärken habt, wie auch immer, würde ich dann mal bei 96-97% von der Laktatschwelle abriegeln bis zum höchsten Punkt. Ab da ist dann feuerfrei, Downhill all out quasi, alles, was noch irgendwie drin ist. Ja? Man darf nicht vergessen, es sind dann ja auch immer noch nochmal, was haben wir, 6, 7,5 Kilometer oder 8 Kilometer vom höchsten Punkt aus gesehen. Ihr habt nach 8,4 Kilometer eine VP kurz nach dem höchsten Punkt. Ja? Das ist der Tröglift dann sozusagen und Trögellift. Ja? Ja, also wenn ihr dann über diese Kuppe rüberkommt, dann solltet ihr, für meine Begriffe, solltet ihr euch eigentlich durchverpflegt haben. Ihr solltet im Downhill vermeiden, euch großartig zu verpflegen. An der VP vorbei, vielleicht nochmal ein Glas Wasser oder ein Becher Wasser ins Gesicht zwischen die Kiemen, sodass ihr dann doch nochmal den einen oder anderen Tropfen Flüssigkeit, manchmal hat man ja so einen trockenen Mund, wenn man viel im Laktat ist. Da einfach nochmal ein bisschen Flüssigkeit und dann geht's aber ab ins Ziel. Ja, da würde ich bei den 7,5 Kilometern, die dann von der VP noch kommen, würde ich gar nicht großartig anfangen noch zu überlegen, taktisch zu laufen. Da geht es dann feuerfrei runter und da freuen wir uns dann euch Samstagabend um eben, was haben wir gesagt, Tommy, um 20 Uhr spätestens Ziel zu sehen. Ja, genau, so ungefähr. Wir warten auch noch bis 20.15 Uhr, aber dann kommt Fußball.
Ja. Ich glaube, die Krux für viele bei dem Lauf ist die Tatsache, dass die 750, 60 Höhenmeter, die da anstehen, sich ja im weitesten Sinne auf ca. 5 Kilometer verteilen. Also das zu schnelle Angehen, was du gerade erwähnt hast, im ersten Teil, in den ersten 2 Kilometern, das kann sich zumindest in den 5 Kilometern leicht rächen. Deswegen da ein gutes Pacing für sich finden.
Ja, wobei dieser Gesamtanstieg mit 750 Höhenmetern, der ist eher so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben zum Anfang ein steileres Stück, wo wir sicherlich ins Hiken irgendwie übergehen. Das heißt, wenn ihr Höhenmeter laufend nicht gewohnt seid, ohne Stöcke, dann nehmt ruhig Stöcke mit, weil die können euch da in dem Part helfen. Und die dann wieder in die Köcher reinzupacken, ist überhaupt kein Problem. Das dauert auch nicht lange, das ist auch nicht zu viel Gewicht oder sowas, sondern das kann euch wirklich dann helfen, auch da ein bisschen ökonomischer hochzukommen. Und dann kommt im Mittelteil nochmal so ein etwas laufbarerer Part, bis es dann Richtung höchsten Punkt, kurz vorm Trügellift, dann nochmal ein bisschen steiler wird. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Nutrition eingehen. Können wir sicherlich bei den ganz langen Läufen, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber hier bei dem kurzen Lauf, wie gesagt, wie Halbmarathon, gerne 5 bis 10 Minuten vor dem Rennen nochmal Kohlenhydrate aufnehmen, schnelle Kohlenhydrate, gerne irgendein Gel reindrücken. Und dann knallt ihr euch einfach alle halbe Stunde, also eben nochmal 2 Gels irgendwo in dem Anstieg rein. Und den Rest lauft ihr einfach aus Restreserven. Ja, einfach durchknallen das Ding. Ich würde sagen, dann Tommy, hast du noch Fragen zum Rheinau-Trail?
Nein. Ich denke, es sind viele, die es mal ausprobieren wollen, die am Start stehen. Vielleicht auch einige, die sagen, ich hatte eine Verletzung oder ich konnte nicht ausreichend trainieren für die langen Distanzen und habe mich runtergemeldet. Und vielleicht auch Leute, die hatten ja letztes Jahr unter anderem hier Florian Neuschwander am Start, der das ganze Ding wirklich durchgerannt ist, im wahrsten Sinne. Also vielleicht auch den einen oder anderen, der einfach Bock auf Speed hat mit Höhenmeter.
Voll.
Also ich muss echt sagen,
also der Geino Trail ist so das Sammelbecken für die Verletzten oder für die.
wahrscheinlich, ja. Ich habe das noch nie gemacht.
Soziale Trailrunning-Auffangbecken.
Hätte aber echt Bock drauf, mal so ein kurzes, schnelles Ding zu machen.
Ja, Tommy, ich sag ja, kurz und schnell. Ja, das ist. Ich finde den auch super interessant, so dieser klassische Berglaufcharakter, einmal hoch, einmal runter, Banane essen, wieder nach Hause fahren. Das ist, das finde ich richtig super. Aber lass uns mal gleich weiterspringen. Wir haben noch ein paar Strecken vor uns. Ich hoffe, ja, liebe Greinau-Läufer, ihr nehmt uns das hier nicht zu ernst. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Zieht dort schön durch. Da darf dann Laktat produziert werden. Da dürft ihr dann, wie gesagt, auch im Downhill gerne mal ein bisschen aufmachen in die Laktatbereiche rein. Wollen wir uns abwechseln oder wollen wir lieber von klein auf groß?
Nee, wir können von klein auf groß nach und nach gehen. Wir können ja trotzdem auch beide was zur 29K-Strecke sagen, die dann am Freitag früh um 10
in Garmisch. Freitag früh um 10 in Deutschland, ja. 29 Kilometer, 1565 Höhenmeter. Ich werde jetzt in der Folge mal so auf 1500 Höhenmeter quasi glatt ziehen. Ist ein bisschen einfacher. Wir haben 7 Stunden Zeit für diesen Lauf und auch da möchte ich eigentlich fast von einem klassischen Berglauf sprechen, mehr oder weniger von Garmisch aus hoch auf den Osterfelder und dann wieder runter nach Garmisch. Und Ja, auch wir dürfen dann einmal, ich laufe den ja auch dann mit und ich darf dann das erste Mal auch am Zegapa vorbei, am Kreuzeck. Da freue ich mich schon sehr drauf, das ein oder andere Gesicht zu sehen, Leute. Es ist wirklich ein Fest, habe ich mir sagen lassen.
Ist es, kann ich aus Erfahrung sagen, ja.
Ja, und wir haben hier von Garmisch aus zur Laubhütte haben wir 8,4 Kilometer, wo es schon gut bergan geht, aber jetzt noch nicht zu signifikant. Wir haben da auch ein leicht welliges Gelände drin, ja, und danach geht es dann, also innerhalb dieser 8,4 Kilometer, geht es dann sogar auch nochmal ein kleines Stück runter, wieder so 50 Höhenmeter, ja, vielleicht 50 bis 100 Höhenmeter. Und ich würde empfehlen, gerade aufgrund der Gesamtlänge, die ich jetzt für meine Prognose eher so auf 4 Stunden Gesamtzeit tippe. Ja, das wird so ungefähr mein Ergebnis sein. Ich bin froh, wenn ich da unter 4 Stunden bleibe. Wenn nicht, dann wird es vielleicht ein bisschen länger, wenn ich da ein bisschen passiver angehen muss. Warum, kann ich ja gleich noch sagen. Ich habe nämlich dann eine Woche später noch den Lavaredo. Und ich weiß noch nicht, eigentlich ist mir der Lavaredo ein bisschen wichtiger, ja, vom Lauf selber, damit, also jetzt vom Ziel. Und ich weiß noch nicht, wenn ich da einen guten Tag habe, wenn ich merke, ich habe gute Beine, dann drücke ich das Ding natürlich hier durch, dann lasse ich da nichts anbrennen. Aber wenn ich merke, das ist nicht unbedingt mein Tag und ich genieße einfach nur die Show und den Lauf, dann mache ich daraus eine Gemütlichkeit und dann darf das auch gerne mal eine halbe Stunde länger dauern.
Ich würde da also, ganz kurz einhaken, ich mache es. Ich habe letztes Jahr jemanden trainiert für die Strecke. Für die Person war das der erste wirklich größere Trail-Lauf, Trail-Run in dem Bereich. Und diesen ersten 8 Kilometer bis zur Laubhütte, die sind trügerisch, gerade für den hinteren Teil des Feldes. Weil ja, der ist zum großen Teil in Garmisch laufbar, und wirklich auch schnell laufbar. Dann hat er teilweise so kleine, fiese Anstiege, die du kaum merkst, die du dann aber, die dich hintenrum böse, böse bestrafen, wenn sie zu schnell angegangen sind. Und zumindest letztes Jahr waren die Cut-Off-Zeiten Richtung Laubhütte gar nicht mal so groß aufbereitet, dass man sich da wirklich Zeit lassen konnte. Also das war für den hinteren Teil des Feldes durchaus ein Balanceakt, dazu nicht zu überpacen, aber trotzdem Druck auf die Straße zu bringen. Also das möchte ich an alle nochmal, die sagen, oh, ich probiere das mal aus, ich freue mich, wenn die ersten 30 Kilometer mit Höhenmetern, guckt euch den ersten Part an, weil wenn er die Laubhütte geschafft hat, dann wird es in Anführungsstrichen zwar steiler, aber ein bisschen einfacher, was das Pacing angeht für die Strecke.
Ja, also ich bin auch der Meinung, der Garpa Trail, wenn wer jetzt noch nie so eine lange Strecke gelaufen ist und auch noch nie einen Marathon in der Form gelaufen ist, wenn ihr das schafft, Leute, ist es wie ein Marathon gleichzustellen von einer Belastung, ja, so ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, ihr dürft natürlich nicht vorne raus irgendwie anfangen loszudrücken und das ist ja nur einmal hoch, einmal runter, 30 Kilometer, geht ganz schnell und sicherlich bin ich auch jetzt nicht der ganz langsamste Läufer, das heißt, überhaupt kein Problem, auch wenn ihr 5 Stunden anpeilt, ja, in die Richtung, 5,5 Stunden, auch das ist möglich bei diesem Lauf, weil der hat eben natürlich auch seine Tücken dadurch. Und gerade wenn ihr vielleicht auch die Höhenmeter nicht ganz gewohnt seid, vielleicht sogar auch die Tiefenmeter nicht ganz gewohnt seid, dann kann sich das natürlich hinten raus auch ein bisschen ziehen. Weil obenrum, da komme ich gleich nochmal drauf, nach dem Osterfelder wird die Strecke dann auch stellenweise sehr technisch. Und da kann man dann auch entweder Zeit verlieren oder eben Zeit, sehr viel Zeit gut machen. Also nochmal, ich würde einfach darauf eingehen, dass ich eben mich wie ein Marathon verhalte. Das heißt, ich gehe am Anfang mal in den ersten Kilometern und ich habe eben so bis zur Laubhütte, bis zur ersten VP mir das mal gedacht, weil es topografisch einfach ein schöner Meilenstein ist im Rennen, würde ich gar nicht groß über die 92-93% der Laktatschwelle gehen. Das liegt dann wirklich so bei einer guten 4 oder 5. Ja? Also ich würde die Range wirklich so abdeckeln, limitieren nach oben hin am Anfang, um einfach da noch ein bisschen Körner zu sparen. Wichtig ist, dass man nicht vergisst, sich auch bei diesem Rennen gut zu verpflegen, auch wenn man ab und zu mal bei 25, 30 Kilometern im Training die Verpflegung ein bisschen nachgelassen hat und trotzdem gut durchgekommen ist im Training. Aber hier im Wettkampf kann sich das sehr, sehr stark rächen, weil die Höhenmeter dann doch ganz schön reinhauen. Ja? 1.500 Höhenmeter, die ziehen dann in die Knochen. Ja? Und ab der Laubhütte, da bist du schon sehr gut verpflegt, da hast du dich schon richtig gut nachgeordert. Und da darfst du in diesen Anstieg gehen. Und diesen Anstieg würde ich dir empfehlen, auch dann gar nicht viel höher als 94-95% der Laktatschwelle zu gehen. Das ist dann so maximal in die 6 rein, auf gar keinen Fall die 7 und schon gar nicht irgendwelche Spitzen höher als 7 in der RPE gehen. Ja? Also RPE 5 oder 6 im Anstieg wenn du vor allem jemand bist, auch der im Anstieg auch gut klarkommt, ja, der da sehr stoisch und sehr, sehr akkurat durchmarschieren kann. Lass dich da nicht beirren. Es kommt nochmal die Hochalm, nochmal eine VP mitten im Anstieg nach 13,3 Kilometer. Und dann geht es natürlich auch übers Kreuzeck. Es war dann vorher schon kurz das Kreuzeck, kurz vor der Hochalm, glaube ich. Ne?
Genau.
Und dann kommt der Osterfelder oben. Und auch von der Hochalm, von dieser VP zum Osterfelder, zieht sich's nochmal ordentlich rein. Ja? Das, wir haben dann nochmal gute 350, 400 Höhenmeter, die dann nochmal kommen. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das ist kein super leichter Part. Und bis du dann über diese Kuppel rüber bist. Ja, und dann hängst du im Downhill. Und eben auch da hast du immer noch über 10 Kilometer, die du da drin bist. Ich glaube, es sind in Summe irgendwas mit 13 Kilometer. Lass mich nochmal kurz schauen.
Roundabout, ja.
Wie viel das im Downhill war.
Ich gehe vorher noch mal kurz auf den Uphill ein, weil ich bei dem, und das trifft ja dann alle anderen Strecken auch, ne? Wenn wir das jetzt erwähnen, muss man das nicht mal an anderen Strecken nochmal erwähnen. Wenn du die Laubhütte passiert hast, bist du zur Laubhütte, ist ja, du bist ja im Laubhütte, ist ja irgendwie exemplarisch, du bist ja wirklich mitten im Wald an der Laubhütte, an so einer schönen alten Holzhütte, wo die VP aufgebaut ist. Bis dahin hast du einen relativ breiten Waldweg, da passiert nichts. Da können 3, 4, 5, 6 Leute nebeneinander laufen, da kommst du gut an die Menschen vorbei. Ab der Laubhütte geht's dann in einer relativ gemeinen Steigung noch ein paar Meter geradeaus weiter in den Wald rein. Marius, lass mich nicht lügen, sind das so 7-8% Steigung im Schnitt. Die ist grundsätzlich laufbar, aber die tut schon weh, gerade auch für die längeren Strecken, die dann da schon einiges in den Beinen haben und wenn sie da ankommen. Und dann kommt der Part im Anstieg, der dann ein bisschen anspruchsvoller wird. Nicht nur, weil er steiler wird und in Serpentinen sich langsam den Berg hoch zu Segapa hochschlängelt, sondern auch dieser Aspekt, gerade für die 30er, da ist das Feld noch nicht großartig weit auseinandergezogen an der Laubhütte und auch danach nicht. Das heißt, da gibt es einen großen Pulk und dann geht es auf diesen schmalen Serpentinenweg hoch zu Segapa. Und wenn du da in der Gruppe festhängst, hast du echt Herausforderungen, vorbeizukommen und es kostet Kraft, Energie und es kostet vor allen Dingen Zeit. Also da mein Hinweis und meine Empfehlung an alle, schaut, dass ihr irgendwo vor einer größeren Gruppe aus der Laubhütten-VP rauskommt. Ansonsten hängt ihr unter Umständen am Berg fest, bis hier oben bei Zikapa ankommt und das ist schwerer wie dir war.
Ja, kann ich mir vorstellen. Dieser Moment ist da nicht schön, wenn man dahinter hängt und das Gefühl hat, man verliert gerade Zeit.
Ja, und du kommst einfach bescheiden vorbei. Also du kommst an den Kehren, ja, da kann man immer zur Seite gehen, aber ansonsten sind die Wege verhältnismäßig schwer.
Aber dann hat man mal ein oder zwei Leute überholt und dann guckt man nach vorne und es sind nochmal 3 oder 4.
Das ist das Problem. Es kostet ja jedes Mal wieder neue Energie, ne? Wieder neu zu beschleunigen, aus dem eigenen Rhythmus rauszugehen. Also mein Ansatz jedes Mal, wenn ich da gelaufen bin, war zu versuchen, irgendwo eine Lücke aufzumachen, nach vorne und nach hinten, um einigermaßen in Ruhe da hochzukommen. Ja. Und das Schöne ist, wenn ihr den Serpentinenweg hochgeht, ihr hört ja Segapa schon so weit im Vorhinein. Das zieht und pusht.
Und das zieht sich hoch und zieht sich und zieht sich.
Es zieht sich ewig, ja. Und dann kommst du da in Segapa an und denkt alle dran, es soll extrem warm werden wieder, so wie letztes Jahr. Die Jungs und Mädels bei Segapa werden wahrscheinlich auch ordentlich mit Schwämmen und Wasser wieder bestückt sein und euch ein bisschen Abkühlung schenken, die ihr dann auch braucht. Holt sie euch wirklich, weil dann kommt der Part über diese etwas breitere Schotterstraße hoch in Richtung Hochalm. Da gibt es einfach keinen Schatten. Punkt. Ja. Und je nachdem, wie die Sonne steht und wann ihr da ankommt, werdet ihr gegrillt und das dauert fast bis hoch zum Osterfelder, bis auf diesen kleinen Part, wo du hinter dem Berg langläufst, wo du ein bisschen Schatten bekommst. Also da Kräfte sparen, aber trotzdem mit Druck hoch, weil ansonsten habt ihr nicht so viel Zeit, wie ich finde, auf diesem 30er zur Verfügung, da in Anführungsstrichen zu bummeln und auszuruhen. Sonst läuft einem die Zielzeit weg.
Ja, und am Ende sind es dann noch die 13 Kilometer Downhill, ein sehr, sehr abwechslungsreicher Downhill und der sich dann eben auch nochmal vom Berg runter nachher nach Garmisch reinzieht und diese, ne, das haben wir ja bei allen Strecken dann, diese letzten 3 Kilometer dann noch im Flachen, werden wir heute noch ein, zwei Mal erwähnen, aber genau, auch im Downhill würde ich da sagen, einfach das, was dann geht, was man gewohnt ist, vielleicht auch nicht unterschätzen, das sind immer noch 13 Kilometer, das ist immer noch, selbst wenn man sehr schnell ist, eine gute Stunde oder eben dann 1,5 Stunden, wenn man im technischen Gelände ein bisschen stockt, also 1,5 Stunden, das ist dann schon nochmal ordentlich, ja, das ist dann schon nochmal auch die Zeit, die man vielleicht auch wie in einem Halbmarathon verbringen würde bei schnellen Läufern oder eben ja, bei so wie im Prinzip 15, 17 Kilometer.
Vielleicht dann auch da auf die technische Komponente oben, wenn du runterkommst, direkt nach dem höchsten Bereich, dann bist du ja am Jägersteig und versuchst da diese Stufen und Steine runterzukommen. Mhm. Das hat ja keinen technischen Anspruch, wie jetzt beispielsweise im Großglockner Ultra Trail oder im Pitztal. Das ist nicht zu erwarten. Aber diese Stufen und diese Holzplanken sind fies, weil die meisten, je nach Strecke, da ist ordentlich was in den Beinen. Ich finde sie insofern auch fies, weil sie natürlich nicht genormt sind. Also du springst und hüpfst in verschiedenen Höhen. In der Regel steht da oben die VP Schnaps, sagt den Jungs Hallo, nehmt einen kleinen Schnaps mit.
Und, ich finde es aber wirklich schwach vom Universum, dass die nicht genormt sind.
Ja, das ist furchtbar, ne? Aber naja, das muss man.
Aber Tommy, ich muss echt sagen, ich freue mich auf diesen Downhill. Ich freue mich auf 13 Kilometer Downhill am Stück. Ich freue mich auch besonders auf die technischen Parts, weil ich da einfach meine Stärke sehe, die ich dann vielleicht auch meine Schwäche im Uphill da auch so ein bisschen wieder wettmachen kann und vielleicht das den einen oder anderen Konkurrenten dann auch nochmal von hinten auflaufen kann und vielleicht an der Schulter anklopfe und sag, hey, Servus, ich bin's, lass mich einfach mal vorbei.
Aber wenn du links oder rechts. Wenn du halt die Schulter anklopfst, dann klopft jetzt bei mir da ja die Frage an, wie geht's der Rippe?
Ja, Tommy, ich muss mir ja so eine kleine Ausrede, muss ich mir schon noch irgendwie in der Hinterhand lassen hier. Also es ist schon noch ein gewisser Druck drauf, auch gerade bei einem großen Impact im Downhill. Ich habe das jetzt am Sonntag, letzten Sonntag probiert, nochmal einen Longrun von 4 Stunden mit 1500 Höhenmetern. Ich habe es dann schon noch gemerkt, ja. Aber ja, was soll's. Am Ende mache ich dann die Startnummer auch mal am Freitag und dann geht's los.
Und dann rennst du rein und diese letzten 3 Kilometer über die schönen Garmischer Bahnhofsstraßen, die Unterführung, die Treppen hoch, die Treppen runter, um dann ins Ziel zu laufen.
Der letzte Anstieg ist am Bahnhof, ne? Die Treppen.
Ja, ja, die letzte, das ist der fieseste, diese Skitreppen da hoch. Einmal über die Straße. Und vorne lacht dich schon die Ampel an, die meistens auf grün steht, wenn du gerade vorbeikommst, aber du darfst nicht rüber, du musst nochmal nach rechts weg unter die Unterführung durch. Aber gehört dazu. So ist es. Ja, und dann kommst du nach 4 Stunden plus minus froh lächelnd ins Ziel.
Vier Stunden, schauen wir mal, ja. Ist so, wir müssen mal sehen. Ich werde dann berichten. Ja. Ihr werdet das alle mitkriegen über die Social Media.
Was mich interessieren würde, wenn ihr ins Ziel reinlauft, ne, es ist ja jetzt kein Plan B-Event mehr, wird Sven The Voice da sein und uns euch alle begrüßen und wie in den letzten 20 Jahren bei allen Plan B-Events oder beim Zut, beim Tar und so weiter jeden herzlich willkommen heißen, weißt du das?
Meinst du die bekannteste Stimme Deutschlands nach unserem Bundeskanzler, oder?
Weit davor, glaube ich.
Weit davor, ja.
Deutlich
beliebtere Stimme Deutschlands.
Deutlich beliebter, genau.
Ja. Ich weiß es gar nicht, aber ich denke mal, die werden das Stammteam schon noch da haben, ja.
Ja, ich wünsche es allen, ne? Weil irgendwo, also dann würde wirklich was fehlen, glaube ich, wenn die Stimme einem nicht willkommen heißt.
Ja, ich schicke dir das mal als Gruß rüber, wenn ich ihn sehe, ja.
Ja, genau. Sagst du, herzliche Grüße.
Im Zielbereich.
Ja, sauber. Genau. Hüpfen wir nach Mittenwald.
Wir springen rüber nach Mittenwald und Mittenwald ist der mehr oder weniger der einzige Lauf, den übrigens, nochmal ein ganz kurzer, ich habe immer so Gedankenfürze, mir ist aufgefallen, dass ganz, ganz viele auch Leute, die hier mitlaufen, die irgendeine Strecke mitlaufen, dass die dann immer auch sagen, ja, ich laufe eben die 68 oder wie auch immer und nicht wissen, also und das immer verwechseln, welche Städte das sind sozusagen, ja, oder ja, welche Dörfer. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir euch hier nochmal nach Stück für Stück aufklären, ja, welche Distanz zu welchem Dorf gehört.
Ja.
Also Mittenwald ist eben der Bergmarathon, ja, die 44 Kilometer mit 2110 ausgeschriebenen Höhenmetern und Start ist um 7 Uhr am Samstag früh in Mittenwald. Maximales Zeitlimit 10 Stunden. Tommy, 10 Stunden für 44 Kilometer und 2000 Höhenmeter.
Ganz schön viel, oder?
Ja, kommt mir auch so vor. Okay. Ist also ein Lauf, ein Bergmarathon, der auch gut geeignet ist, um einfach mal einen Bergmarathon zu laufen. Seinen ersten Bergmarathon vielleicht. Ja, vielleicht erkennst du dich jetzt gerade wieder. Vielleicht startest du auf dem Mittenwald-Trail und hast sozusagen den ersten Marathon oder den ersten Bergmarathon vor der Brust und hast auch da die Möglichkeit, einfach erstmal ins Rennen zu finden. Und wir kommen jetzt im Prinzip schon so mal in den Genuss zu sehen, dass wir diese laufbare Strecke, die wir vorhin schon angesprochen haben, da aus Mittenwald raus nutzen. Das heißt, du wirst erstmal ziemlich im Laufen bleiben für eine ganze Weile und wirst dich erstmal fragen, wo sind denn jetzt hier die Berge? Ja, kommen die denn noch? Und ja, sie kommen noch. Und das sollte man vielleicht Richtung Laubhütte, also das sind dann circa 23 Kilometer bis zur Laubhütte, das sollte man nicht unterschätzen. Rein vom Zeitaufwand, den du dann nachher hast, würde ich den Mittenwald-Trail eigentlich nicht als Marathon bezeichnen, sondern schon als kleinen Ultra bezeichnen. Du bist eben mindestens mal 6 Stunden, 6,5 Stunden irgendwo da, wenn nicht sogar 7, 7,5 oder 8 Stunden eben auf den Beinen. Und da spricht man eigentlich schon kaum noch mehr von der Belastung eines Marathons, sondern da sind wir dann eher schon im Ultrabereich. Ja? Ist halt eben ein kurzer Ultra. Nach Definition bist du da schon dann Ultraläufer, wenn du da finishst. Also ordentlich, ordentlich durchziehen. Ich finde diese Flachstrecke, diese vermeintliche Flachstrecke sehr, sehr tückisch, ja. Weil du darfst auch eben gerade wegen der Gesamtlänge, darfst du nicht am Anfang diese kleinen Rampen, zum Beispiel nach Schloss Elmau, da hast du dann mal 200-300 Höhenmeter, dann hast du da zwischendurch kurz vor der Laubhütte auch nochmal 150 Höhenmeter, die du da als Rampe machst und du darfst dort auch gerne schon ins Hiking übergehen. Wenn sich das irgendwie unrund anfühlt und unökonomisch anfühlt, dort durchzulaufen, auch wenn alle anderen links, rechts das Ganze durchdrücken und laufen, ich würde das Ganze nicht durchlaufen. Ich würde das früh genug anfangen zu hiken, eben um sich noch Energie zu sparen, für dann auch die letzten 20 Kilometer über den Osterfelder rüber.
Ja, das sind so fiese kleine Stiche, die da drin sind. Und man darf nicht vergessen, auch wenn das natürlich eine laufbare Strecke ist. Und Lukas, nochmal Grüße an dich. Ne? Ich habe gesagt, wir laufen den Teil. Wir haben darauf trainiert, lange. Das gilt jetzt aber nicht per se
Lukas,
für
alle. Lukas, du hörst jetzt mal nicht zu.
Ja, genau, du hörst jetzt mal bitte weg, Lukas. Das gilt aber nicht für alle. Denn diese 2000 Höhenmeter, die wir insgesamt haben, die 1100, die am Osterfelder sind, bedeuten ja zwangsläufig, dass die restlichen knapp 1000, die noch übrig bleiben, sich auf dieses leichte kopierte Gelände auf diesem vermeintlich flachen Bereich verteilen und den kannst du, also du hast keinen technischen Anspruch, das sind alles breite Wege, auf denen du unterwegs bist und sich durch den Wald schlängelst, bis du bei Elmau rauskommst, in Elmau auftankst und dann in diesen nächsten kleineren Uphill gehst, aber sie verleiten dazu, zu schnell anzugehen auf diesen auch vermeintlich nur 44 Kilometern und das rächt sich spätestens dann ab der Laubhütte in Richtung Osterfelder.
So ist es. Also du darfst gerne eher in den Bereichen zwischen so 85% und maximal 92% rausgehen. Und das Ganze würde ich eben auch die ersten 23 Kilometer bis zur Laubhütte in dem Bereich bleiben. Ja, weil es kommt noch genug Zeit am Ende. Das sind dann am Ende wahrscheinlich nochmal so um die 3 bis 3,5 Stunden, die du über diesen letzten Anstieg oder über diesen einzigen auch großen Anstieg brauchen wirst und da darfst du dir einfach nicht erlauben, in den ersten 23 Kilometern auch nur ein bisschen zu viel Laktat anzuhäufen. Deckel da das Ganze zu, limitier dich dort und versuch das Ganze eher wie einen weiteren Longrun am Wochenende zu starten. Da würde ich eigentlich dort auch schon beim Mittenwald mit dieser Taktik anfangen. Erstmal reinkommen ins Rennen, finde dich da erstmal wieder. Du spürst dann irgendwann, fällt die Aufregung so ein bisschen ab, dann spürst du, wie der Puls langsam sich einpegelt, irgendwo langsam wieder absinkt, weil er am Anfang doch recht hoch war, vielleicht im Startblock. Und dann flowst du diesen Bereich durch, ohne zu ambitioniert Druck zu geben. Ja, du darfst gerne ein bisschen Druck auf dem Kessel lassen, jetzt nicht so diesen wackeligen Mitte Zone 2 Sonntagslauf, sondern schon auch obere Zone 2. Aber eben dann auch nicht viel mehr als untere Zone 3. Ja. Also, ja, sind wir eben auch bei einer 5 von 10 bei der RPE, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, und dann eben den Anstieg, da würde ich sagen, da machst du dann mal auf die 6 auf, hikest das ganze Ding richtig, richtig schön glatt hoch. Und gerade der Mittenwald-Trail, gerade bei dem ist es eben auch wichtig, dass du in dem laufbaren Part zum Anfang während des Laufens nicht vergisst, dich zu verpflegen. Ja, da bitte hol dir richtig schön Kohlenhydrate rein, damit du dann vielleicht auch wirklich noch Energie in diesem zweiten Teil des Rennens hast, was ja dann eben auch nochmal die Hälfte der Zeit ausmachen wird.
Ja, und Schloss Elmau und Laubhütte sind zwei VPs, die in der Regel auch so gut bestückt sind, dass man sich da gut die Energie zurückholen kann, die man bis dahin verloren hat, und gut aufladen kann, um dann den Weg hoch zum Osterfelder zu bewältigen.
Ja.
Zumindest zu Plan B-Zeiten. Wir schauen jetzt mal, was es bei UTMB gibt.
Ja, aber nur Wasser und Brot.
Wasser und Neckwaffeln, genau.
Wasser und Neckwaffeln. Genau, ich würde sagen, so den letzten Part, den haben wir schon mehrfach besprochen. Ich denke mal so, das ist wichtig, dass dieser Scheitelpunkt da als großer Meilenstein dient, dieser Scheitelpunkt vom Osterfelder Kopf, wo man dann wirklich in die letzten Kilometer reingeht. Unterschätzt diesen Downhill nicht, aber ihr könnt dann einfach aufmachen. Ja, ihr könnt dann sehen, was noch drin ist. Ja. Ganz gut.
Ja, hüpfen wir ungefähr, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, so roundabout 24 Kilometer weiter südlich Richtung Leutasch.
Ja.
Also mal dann in Österreich.
Leutasch ist Österreich, ja?
Leutasch ist Österreich, ja.
Also dann Grüße gehen raus an die Nachbarn.
Ja. 69 Kilometer, 3140 positive Höhenmeter stehen da vor der Tür. Wann geht's los? Samstag früh um 9. Also früh, das ist ja schon fast Mittag, ne? Für die meisten Ultraläuferinnen und Läufer ist das Mittag.
Normalerweise die Zeit vom zweiten Frühstück, da hat man dann wieder Hunger.
Ja. Was sind eigentlich deine Lieblingsstartzeit? Eher so diese 7 oder 9 Uhr Zeiten oder die 20, 22 Uhr Zeiten?
Ich bin eher so 11 oder 12 Uhr mittags,
ja. Ja.
Also für mich ist es 10 Uhr, das ist für mich optimal, das passt schon.
Ich würde es auch echt immer gerne haben. Ich finde gerade diese 22 Uhr Startzeit vom 100K, die finde ich jedes Mal so furchtbar in den, weil was machst du vorher? Du kannst nicht schlafen, du bist schon den ganzen Tag auf dem Bein.
Ja, du wartest eigentlich nur auf diesen Start, ja.
Die allerschlimmste Startzeit hatte ich mal beim Stubai Ultra Trail, als der noch in Innsbruck startete, die 69 Kilometer, der ging nachts um 1 los. Und das war zum Davonlaufen, also furchtbar. Aber da sind wir jetzt nicht, jetzt sind wir in Leutasch, stehen an der Startlinie für 69 Kilometer. Und im Gegensatz zum Mittenwald-Trail hat der Leutasch-Trail noch eine große Herausforderung vorher, nämlich die 3000 Höhenmeter verteilen sich im Endeffekt auf drei Bereiche. Wir haben zwei große Anstiege, einmal am Anfang. Das fängt schon so bei Kilometer 4, 5 an, geht dann bis hoch Kilometer 7,5, dann ist der erste Anstieg geschafft und der hat auch so roundabout knapp 1000 Höhenmeter.
Ist es das berüchtigte Scharnitzjoch?
Oh, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß, ob das Scharnitzjoch heißt. Ich glaube ja, aber das könnte ich mich jetzt auch täuschen. Aber ich fand ihn, das ist ein Schiedanstieg, weil der geht langsam rein und so nach einem Drittel meint er dann steil ansteigen zu müssen und zwar relativ heftig steil. Und das, was du vorhin gesagt hattest mit dem Thema, macht euch warm vor dem Greinau-Trail. Ich empfehle das auch den 69ern, sich warm zu machen, weil ich persönlich, ich kann es immer nicht leiden, wenn das so nach 2-3 Kilometern flach dann gleich richtig in die Rampe reingeht und der Körper noch gar nicht richtig in die Pulszone gekommen ist, noch gar nicht richtig warm ist, um dann gleich solche Anstrengungen umsetzen zu müssen. Weil in der Regel der Puls bei den meisten in den ersten Kilometern immer noch zu hoch ist, bevor er sich so langsam einpendelt. Mhm. Also macht euch da gerne auch warm. Ihr müsst da jetzt kein Lauf-ABC, keine Strides machen, aber bringt euch zumindest ein bisschen in Wallung.
Also ist das Scharnitzjoch, ja.
Ja, okay. Dann gibt es einen relativ knackigen Downhill, der sich auch so auf ungefähr 6-7 Kilometer zieht. Wenn ich den richtig in Erinnerung habe und die Strecke bin ich das letzte Mal 2023 bei dem 100K gelaufen, ist der oben gar nicht mal so ohne. Also der ist jenseits von Forst und großen Waldwegen auf Single Trails mit dem ein oder anderen gespickten Stein und Wurzeln und den typischen, wie heißen die kleinen Büsche? Vergiss mal, wie die Latschen heißen die, ne?
Latschen.
Latschen, dieses fiese Zeug, was dich gerne mal an den Füßen festhält.
Ja.
um es mal laienhaft auszudrücken. gespickt, geht dann am Ende Richtung 15 Kilometer relativ steil runter und dann geht es in den eben beschriebenen Start Richtung Mittenwald. Also wir kommen dann in den langen laufbaren Teil, der kopiert daherkommt, wie wir ihn gerade eben für den Mittenwald-Trail beschrieben haben. Also wir haben, wie gesagt, drei Herausforderungen. Den ersten Anstieg, den mittleren Teil kopiert und dann, wie für alle außer dem Greinau Trail, den langen Osterfelder Anstieg.
Ich finde gerade so den ersten Part super interessant, weil eben so gerade wenn was Joch heißt, dann heißt es für mich immer, dass da oben irgendwie ausgesetzt ist. Ja, also wenn ich mir so die Karte angucke, dann ist es auch schon in diesem Bereich, der nicht mehr wirklich grün ist, sondern wo es dann sich schon so eingraut. Also und daran erkennt man immer, ja, das wird schon so alpines Gelände sein. Und das sieht mir aus, als wäre der Anstieg, also nach dem Start in Leutasch, dass man erstmal ein bisschen flach an der Bergkante entlang Richtung, was haben wir da, Westen rausläuft und dann einen relativ steilen Anstieg in so einer Art, Klamm will ich es nicht nennen, aber in so einer Bergkehre quasi, Bachkehre da unten lang und Richtung Scharnitzer hoch. Und das sind dann, also das zieht sich hoch, oder? Das sind dann ja knappe 1000 Höhenmeter werden das sein. Das ist schon echt nicht zu unterschätzen. Da werdet ihr relativ lange in diesem Anstieg drin hocken, ja?
Und da ganz bewusst, also es wird die meisten betreffen, ganz bewusst Stöcke raus, Kraft auf die Stöcke bringen und in den Hike-Modus übergehen. Schon noch mit Druck, das ist ja das Trügerische bei dem Lauf, dass dieser Anstieg am Anfang ja noch mit viel Kraft versehen ist. Wir kommen gerade früh um 9, gut ausgeschlafen, gut vom Frühstück verpflegt, mit viel Kraft in den Anstieg. Denken, wir können da die Bäume ausreißen und die Berge versetzen und da zu viel investiert, so wie bei jedem Ultralauf, rächt sich unter Umständen sogar schon auf dem flachen Teil, der dann verleitet, zu schnell angegangen zu werden. Also da zügelt die Pferde in euch ein bisschen, weil der Osterfelder hinten kostet Kraft. Und wir reden ja trotzdem über knapp 69 Kilometer. Also da kommt ja einiges an Zeit auf die Beine.
Tommy, bis zur ersten VP, bis zum Hubertushof sind es dann 15 Kilometer mit eben 1000 Höhenmeter hoch und runter, so ungefähr. 3 Stunden 45 Zeitlimit.
Ja.
Könnte das knapp werden für den einen oder anderen?
Ich finde 3 Stunden 45 in der Tat nicht... Also gerade fürs hintere Feld durchaus ambitioniert, weil wenn du so von diesen üblichen knappen 5 Kilometer im alpinen Gelände pro Stunde, die realistisch umsetzbar sind, bei den meisten, die nicht ganz so affin auf alpinem Gelände unterwegs sind, sogar weniger als 5 Kilometer, vielleicht auch nur 4 Kilometer, da wird es schon knapp, also da darf ich nicht bummeln, ja. Und ich, also bei der Strecke, bei den 69 Kilometern, kommt für mich immer schon langsam das zum Tragen, was ich den meisten Athletinnen und Athleten mitgebe. Auf den langen Ultradistanzen verlierst du die meiste Zeit an den VPs, wenn du da nicht stringent und straight vorwärts gehst und da, wenn du da zu viel Zeit lässt. Die Zeit holst du auf der Strecke nur mit einem massiven Energieeinsatz wieder rein. So, also da schon ganz bewusst an die VPs rangehen, trinkt vorher aus, holt die Flask raus, Stöcke weg, sofort auffüllen an was Getränke angeht, Wasser oder was auch immer ihr zu euch nehmen wollt. Macht euch vorher Gedanken, was ihr essen wollt. Schaut nicht erst an der VP entlang, was gibt es. Entscheidet dann, weil das kostet alles unnötig Zeit. Und auf 70 Kilometern rächt sich das auch durchaus, mit einer, wenn eine Zielzeit vorhanden ist, die dann auch entsprechend einzuhalten.
Ich finde auch, dafür, dass die erste VP im Rennen, also wir wollen uns ja immer eher aggressiv verpflegen, ja, also sage ich immer so schön, also am Anfang ein bisschen mehr als am Ende, ja, sozusagen, passiert auch automatisch so, aber wenn wir am Anfang unsere Verpflegungsstrategie gut fahren wollen, ja, dann haben wir da trotzdem vielleicht, also 2,5 Stunden, wenn es gut läuft, wenn nicht sogar 3 Stunden oder ein bisschen länger, ohne Verpflegungsstation, ja, das ist nicht ganz so einfach.
Ja, das ist heftig, ja.
Da und könnte es sein, dass ihr euch vielleicht sogar die dritte Flask nochmal aufgefüllt im Rucksack bereithaltet.
Ja.
Macht euch da auf jeden Fall Gedanken drum, ja. Wie lange ihr ungefähr zwischen den VPs braucht und was ihr da vielleicht an Verpflegung auch braucht. Ja?
Und bei den 70 Kilometern oder 69, die wir hier vor der Tür stehen haben, empfehle ich meinen Athleten schon immer sehr, sehr früh in die Verpflegung reinzugehen. Also das, was du vorhin sagtest, ne, wir laufen im Training durchaus auch mal 20, 25 oder 30 Kilometer ohne Verpflegung, tut das hier nicht. Also geht ganz bewusst früh rein, um die Kraft auf den Lauf komplett hochzuhalten, um nicht in ein Loch reinzufallen, weil dieses Loch... ihr holt es ja nie wieder auf. Ihr packt zwar jedes Mal Energie drauf, aber in der Regel wird das Plateau nicht wieder so erreicht, wie es eigentlich sein sollte, wenn man von vornherein
Zeit nicht, ja. Aber ich finde, den Leutasch, muss ich ganz ehrlich sagen, von allen Läufen rein von der Topografie her am interessantesten. Ja, du hast diese zwei markanten Anstiege dazwischen, diesen mehr oder weniger schmerzhaften, laufbaren Part mit mit sag mal Rampen dazwischen, die dir die Kraft rausziehen. Also ein sehr, sehr spannendes Gelände. Wünsche ich euch viel, viel Spaß. Ich glaube, es sind viele von uns eben auch auf dem Leutasch Trail unterwegs. Und genießt das Rennen. Ja, kommt gut durch. Und jetzt möchte ich mal, Tommy, jetzt springen wir mal noch mal eine Stufe höher. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, Tommy, unter welchen Umständen würde bei dir das Verlangen aufkommen, den Airwild Trail zu melden?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, der Airwild Trail hat echt das große Problem, dass er immer mit den wenigsten Anmeldungen bestückt ist.
Ja.
Weil diese
ich habe mir diese Strecke angeguckt. Ich dachte, warum? Ja, wofür?
Kannst du gleich auf die 100 gehen, ja.
Ja, genau. Dann melde ich mich doch gleich bei den 100 an, oder? Und der 100er, wir werden das gleich sehen, das ist ja so, da läufst du dann am Anfang erstmal so ein bisschen flach raus aus Garmisch. Und dann hast du ja schon die 7-8 Kilometer. Pack die mal hier auf den Airwild Trail drauf.
Ja.
Und dann bist du schon fast bei der 100. Ja. Und dann machst du die letzten 10, die schaffst du dann auch noch. Ja.
Ja.
So. Aber, liebe Airwaldläufer, wir wollen euch da natürlich nicht vergraulen. Ja. Nicht nach dem Motto, wenn ihr die 100 nicht schafft, ja, dann lauft halt gar nicht.
Geht doch nach Greinau. So, wie viele Leute stehen da am Start? 700 oder so? Die haben wir jetzt erstmal wieder weg.
Die haben wir weg. Die haben wir weg. Ganz klar. So, liebe Airwaldstarter. Also, ihr werdet ja dann auch zumindest ja ab dem, würde ich sagen, ab dem ersten Drittel oder ab dem ersten Viertel sozusagen der Läufer, die werden es vielleicht noch vor den 100 dann rausschaffen auf die Strecke, aber ansonsten wird sich dann die Strecke irgendwann mit den 100 dann vermischen, oder?
Ja, es ist ziemlich schnell. Das geht relativ fix, ja.
Ja,
ich meine, die starten 21 Uhr in Airwald, ne, am Freitag. Also das ist ja faktisch nur eine Stunde, nachdem der Start für den 100K in Garmisch vonstatten ging. Und ja, also das geht ziemlich, ziemlich schnell. Also zumindest die Führenden vom 100K laufen ziemlich schnell auf die Airwald-Leute auf, ja.
Ja, ja. 22 Stunden Zeitlimit für 4.300 Höhenmeter auf 86 Kilometer. Tommy, ich finde, das ist dankbar. Ja, das ist eine absolut dankbare 100K-Kategorie, wo man sich dann endlich mal so diesen Index 100K plus jetzt dann eben auch 3 Running Stones verdienen kann, ohne 100 Kilometer gelaufen zu sein. Ja, das ist nein, aber jetzt mal ganz Spaß beiseite. Unterschätzt mir bitte diesen Lauf nicht. Ja, das ist absolut eine Kante. Vor allem eben auch, weil du nicht wie den Leutasch vorne einen zusammenhängenden Anstieg hast, sondern du hast am Anfang schon zwei sehr, sehr lange kantige Anstiege. Ja, und noch ein bisschen.
Zweieinhalb, würde ich sogar sagen. Weil du aber nach dem ersten hast du oben so eine Welle drin. Die ist nicht, da ist nicht viel, aber der ist. Also du bist ja, das noch ergänzt, wir starten ja 23 Uhr, du bist in der Nacht.
Ja, ja. Das ist aber da oben ist mehr so eine Schaukel, ja. Wenn ihr jetzt das Höhenprofil vor euch habt, das ist mehr so die Airwaldschaukel, ja. das sind schon zwei sehr, sehr lang zusammenhängende Anstiege, wo ihr richtig lange drin seid, wo eben auch, und wir starten jetzt in die Nacht rein das erste Mal, ja, die erste Strecke in die Nacht rein. Und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, würde man jetzt sagen, ja. Das ist wirklich nochmal was ganz anderes, weil der Biorhythmus einfach jetzt erstmal auf Ruhe eingestellt ist normalerweise. Die ganzen Systeme sind eben mehr oder weniger auf Standby. Auch gerade die Verdauung, die möchte jetzt eigentlich Ruhe haben. Wenn wir schlafen, dann hat die Verdauung einfach Regeneration, dann hat die Verdauung Pause und das ist jetzt nicht so. Nein, weil wir auch da einfach schauen müssen, dass wir uns von Anfang an gut verpflegen.
Weißt du, was auch, ich das Gemeine bei dem 80er finde? Die 100K-Leute, und den 100-Meiler lassen wir außen vor, ne? Der spielt eh nochmal auf einem anderen Tableau. Die 100K-Leute haben diesen vorhin erwähnten 6-7 Kilometer Anlauf aus Garmisch raus, diesen langgezogenen Fahrradweg, den man vor sich hat, bevor es dann so langsam in den Wald Richtung Eibsee geht. So, das hast du bei dem 80er nicht, du gehst sofort in die Rampe rein. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also das, was ich vorhin zum 68er, die wenigsten noch so knappe 2 Kilometer haben, um einzulaufen, die Airwide-Leute, die hauen sofort in den Berg rein. Das ist wie bei einer Transalpine Run Etappe, wo dich Hafenmeier gleich voll in die Fresse in den Berg schmeißt.
Ja, schöne Grüße gehen raus an den Hafenmeier. Der ist berüchtigt, ja, für seine Strecke. Aber der steht auch gerne mal hier und da irgendwo oben rum und schaut sich genau an, welche Teilnehmer da oben noch mit dabei sind und supportet und feuert an und schaut, ist sozusagen mittendrin in der Strecke. Super Typ. Ich weiß gar nicht, ob er hier beim Zugspitz ist, er glaube ich gar nicht Streckenchef, ne?
Ich weiß gar nicht, ob sie das geändert haben jetzt oder nicht. Muss ich nicht echt gestehen.
Bin der Meinung, aber gefährliches Halbwissen, Leute. Wenn ihr das wisst, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ja? Ist der Hafenmeier hier beim Zugspitz 2026 noch der Streckenchef mit seinem Team oder hat sich das geändert? Und dann begrüßen wir einen neuen Streckenchef, wenn das nicht so ist. Und Leute, wir müssen mal kurz drüber sprechen. Also wir haben jetzt über die Parts natürlich viel gesprochen, die jetzt so danach kommen. Aber ich möchte ganz gerne nochmal wirklich um diesen Start mir Gedanken machen. Wenn ich mir das angucke, wir haben von Erwald bis zur Pestkapelle 5,8 Kilometer, schon mit ordentlich Höhenmetern. Ja, das sind dann schon sowas wie 700 Höhenmeter, ja. Hast du da schon gemacht. Dann geht's sehr, sehr in alpinem Gelände weiter bis zur Hämmermoosalm. Das sind 13,6 Kilometer. Und der nächste Abschnitt dann bis zum Hubertushof, eben auch übers Scharnitz. Joch, nochmal 13,4 Kilometer. Ebenso mit irgendwas um die 600, 700 Höhenmeter. Was ich sagen will ist, es ist gar nicht so einfach, sich dann am Anfang, gerade durch die Nacht, wo man auch mit ganz anderen Dingen noch zu kämpfen hat, sich gut verpflegungstechnisch einzustellen. Was ich machen würde, ich würde mir genau angucken, was gibt es bei der Pestkapelle, würde gegebenenfalls gut aufgefüllt im Körper, also ihr habt euch wirklich gut, habt gut was getrunken, habt nochmal Kohlenhydrate im Vorfeld aufgenommen, am besten natürlich auch nochmal vorher durch eine Kohlenhydratmahlzeit, so 2 Stunden, vielleicht 2,5 Stunden vor dem Rennen, ja, je nachdem, wie ihr da auch eingestellt seid drauf, das ist eine ganz, ganz spezielle Startzeit, muss ich echt sagen, ja. Da habe ich selber auch noch keine Erfahrung mit gemacht, muss man geübt haben, ich hoffe, das habt ihr, und dann würde ich sogar überlegen, ob ich nicht relativ leer an Wasser, an Flask und so weiter rein starte. Relativ leer. Vielleicht würde ich mir die ersten beiden Flasks so halb voll machen. Einfach damit ich nicht mit vollem Gewicht rein starte. Und dann die Möglichkeit habe, bei der Pestkapelle mindestens mal 3 Flasks komplett aufzufüllen. Um dann an der Hämmermoosalm nochmal alle 3 Flasks aufzufüllen. Weil diese 3 Flasks auf diesen beiden langen Abschnitten, da bin ich der Meinung, die braucht ihr. Ja, das sind 1,5 Liter pro Abschnitt und wir rechnen, ihr müsst da definitiv auch mit 2, 2,5, wenn nicht sogar knapp 3 Stunden rechnen. Ja. Zwischen diesen längeren Abschnitten. Und da, das hängt natürlich ganz bei euch, wie ihr das auch trainiert habt und so weiter. Es ist nur ein Gedanke, den ich so mitspiele. Wenn nämlich eine frühe VP im Rennen kommt, mache ich das oft so, dass ich dann, sag ich mal, so halb leer oder leer loslaufe, schon mit Isolat oder mit dem Kohlenhydratpulver, was ihr dann auch immer benutzt, in der Flask drinne, sodass ihr dann nur die Flask mit Wasser auffüllen müsst an der ersten VP. Ja, jetzt habt ihr da 6 Kilometer knapp, 5,8 Kilometer mit eben ja auch schon 600-700 Höhenmetern. Da braucht ihr sicherlich auch eine Stunde 15, eine Stunde 20, vielleicht sogar ja, nachts ein bisschen länger, wenn da irgendwo sich was staut auf dem Trail und so weiter. Also überlegt euch, dass ihr da vielleicht eben auch schon eine Flask trinken wollt, ja, je nachdem.
Ja, definitiv. Also ich erinnere mich an letztes Jahr, die Temperaturen nachts, na gut, wir sind Donnerstag gestartet, aber das war am Freitag nicht anders, eher im Gegenteil, es war fast noch wärmer am Freitag. Die Temperaturen nachts waren... Es war furchtbar, es war total schwül und du bist gefühlt im Wald durch alle Klimazonen gelaufen, von Sauna bis hin zu, plötzlich wurde es wieder kalt. Also ich finde das einen interessanten Gedanken, den hast du ja in einer Folge schon mal erwähnt, da nicht ganz aufgefüllt mit Flask zu laufen. Ich persönlich kann das vom Kopf her nicht. Ich brauche die Sicherheit, alles dabei zu haben, einfach vom Kopf her. Auch wenn ich weiß, dass ich keine 2 vollen Flasks auf 5 Kilometern brauche, auch nicht mit 500-600 Höhenmetern. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber wissen, aber die ersten Kilometer dann auch bei dem Leutastrail sind schon nicht ohne. Also die haben durchaus dann auch relativ schnell technischen Anspruch, weil man verhältnismäßig fix die klassischen laufbaren Trails verlässt. Also das, ich sag deswegen, das ist das, was ich vorhin sagte, dieser schöne Einlaufteil ist weg und man wird sofort gefordert.
Ja, es ist ein Impuls sozusagen, den ich mal nochmal reinschmeißen wollte. Ja. Aber wenn ihr schon eine Strategie habt und lasst euch da bitte nicht jetzt umschmeißen. Ist nur eine Idee. Ja, Erwald. Lass uns gerne auf die nächsthöhere springen. Auf die beiden, wir reden ja jetzt kommen wir ja eigentlich zu den eigentlichen Ultra-Trail-Königsklassen, ja, 100 Kilometer und 100 Meilen. Sehr, sehr spannende Rennformate, weil man das irgendwie auch teilweise als Meilenstein hat und um zu sagen, einmal im Leben die 100 Kilometer oder einmal die diese wirkliche Königsdisziplin im Ultra-Trail, die 100 Meilen. Ja, es sind schöne Strecken, Tommy. 100K.
Es sind wunderschöne Strecken. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Es sind wunderschöne Strecken, das muss man einfach sagen. Also die 100K waren, habe ich 2023 laufen dürfen und waren für mich damals auch die, das waren 112 Kilometer damals, die auf der Uhr standen, waren für mich dann auch die ersten 100K im alpinen Bereich. Es war eine fantastische Erfahrung. Wir hatten auch damals relativ viel Glück im Wetter, also sind komplett trocken durchgekommen und das war nicht so wahnsinnig heiß wie die Jahre danach. Und die 100 Meilen haben letztes Jahr bis Kilometer 50 gut funktioniert. Dann kam der Magen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, mir irgendwas an den VP eingefangen zu haben, was ich falsch gegessen habe, was ich nicht vertragen habe. Denn ich bin dann bei 50 Kilometern ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr ging und ich keine Energie mehr bereitstellen konnte. Und dann damit klar war, jetzt nochmal knapp 100 Kilometer draufzubringen mit den entsprechenden Höhenmetern. Wir hatten, glaube ich, knapp 3000 Höhenmeter weg von den 8000, die der 100 Meiler hat. War keine Option letztes Jahr, deswegen kann ich zu der neuen Schleife, die gelaufen wird, nur bedingt was sagen, die dazu gepackt wurde beim 60er, weil ich sie nur angekratzt habe letztes Jahr. Aber der 100K ist eigentlich eine faszinierende Zusammenstellung aus ganz vielen verschiedenen Laufbahnen und durchaus auch alpinen Bereichen und bietet von allem etwas. Wir hatten es ja gerade schon mal erwähnt, der Start in Garmisch, 22 Uhr, meist begleitet von der Bundeswehrkapelle, die dann spannende Rocksongs spielt. Sowieso die Starts in Garmisch, die anderen habe ich jetzt so noch nicht erlebt, kann ich nicht sagen, aber in Garmisch sind in den letzten Jahren echt episch gewesen. Das hat teilweise ja, Chamonix-Flair gehabt, ja, von auch was Segapa da abgefackelt hat, im wahrsten Sinne mit Bengalos und allem, was dazugehört. War schon grandios. Und beide eint auf den ersten 50 Kilometern ja die gleiche Strecke, beide Distanzen. Das heißt, wir laufen die eben erwähnten 6-7 Kilometer ein, flach, und zwar auf einem relativ breiten Fahrradweg, der uns dann so langsam Richtung Waldgebiet, in Richtung Eibsee leitet. Und dann geht es an einer bestimmten Stelle dann wirklich ja über eine kleine Serpentine, noch nicht steil, ist ein ganz klitzekleiner Anstieg, lass das 20, 30 Höhenmeter sein, rein in den Wald und auf die ersten Forststraßen in Richtung Eibsee. Und da wird es dann zumindest beim 100K, der 22 Uhr startet, sind wir schon im Dunkeln, beim 100 Meile, der 20 Uhr startet, so langsam läuft man ins Dunkle hinein. Wenn man Glück hat, sieht man einen wunderschönen Sonnenuntergang, so oberhalb der Zugspitze. Das ist schon eine tolle Erfahrung, mit der man da startet. Ja, und dann beginnt das Rennen für mich immer im Endeffekt ab der ersten VP, ab der VP Eibsee, bei dem man dann so langsam den Laufbahnteil verlässt.
Ja, wenn die Geräuschkulisse aus Garmisch sozusagen verstummt, so ja. Langsam, man ist dann sozusagen im Rennen quasi dann erst drin, oder? Dann ist so die Anfangsaufregung mal aus dem Startblock weg. Das ist ja auch immer ein magischer Moment, ja.
Ja, und das Spannende bei dem 100K wie auch bei dem 100-Meilen-Lauf ist, dass sich schon auf der Flachstrecke das Feld so langsam entzieht. Also man läuft bei weitem nicht in geballter Form beim Eibsee, bei Kilometer knapp 11 ist ja die erste Eibsee, erste VP, läuft man bei weitem noch nicht so geballt rein wie bei den kürzeren Läufen. Und man durchaus merkt, alle haben eine eigene Strategie, alle haben ein eigenes Pacing sich gewählt und es bilden sich kleine Gruppen. Und da aus meiner Erfahrung lässt sich relativ einfach die richtige Gruppe für das eigene Pacing schnell finden, wenn man nicht sowieso mit einem Partner oder Partnerin unterwegs ist.
Tommy, sind wir diesen Part gerade am Anfang da nicht auch beim Transalpine Run gelaufen, oder?
Ja, wir sind identisch gelaufen 2022 in der ersten Transalpine Run Etappe. Wir sind dann nur quasi vom Eibsee ein bisschen anders gelaufen. Beim Eibsee geht es links weg, dann rein in den Berg. Da wird es dann schon relativ steil. Am Anfang noch sehr, sehr bewaldet. Dann geht es irgendwann eine relativ steile Skipiste hoch. Die hat es durchaus in sich. Die sind wir damals, wenn ich mich richtig erinnere, beim Transalpine Run auch noch, haben wir die angekratzt. Ja, und dann hat sie es aber, dann geht der Zut, geht mehr oder weniger etwas linkslastig weg und der Tar ist nach rechts abgebogen und ist eine andere Strecke gelaufen. Ja. Aber ist richtig, die ersten roundabout 20 Kilometer waren identisch. Ja. Ja. So, und jetzt kommen wir zu der Herausforderung, wir laufen des Nachts. Also ich bin die Strecke jetzt insgesamt beim Tar habe ich sie dann das erste Mal gesehen quasi. Ne? Ich bin die ja immer nur im Stockdunkeln gelaufen, im Schein der eigenen Lampe. Man hat das typisch ikonische Bild der Lampen vor und hinter einem, was immer wieder grandios aussieht. Man sieht aber leider von dieser wunderschönen Landschaft während des Laufens nicht viel. Ist auch ganz gut, weil der Kopf und die Lampe sollten auf die Erde gerichtet sein, weil der Weg hat durchaus seine Tücken in Form von vielen Steinen, ab und zu mal ein paar Blöcke, aber vielen, vielen Wurzeln, die gerade wenn es geregnet hat, noch tückischer werden, weil ziemlich glitschig und nass. Ja. Und dann schlängelt sich schon relativ steil und diese eben erwähnte Skipiste ist eine Krux, aber dann schlängelt sich immer weiter hoch, nämlich auf einen, wie ich finde, verhältnismäßig kurzen, aber sehr steilen Anstieg. Der hat dann roundabout knappe 4 Kilometer, mhm, wo wir aber durchaus dann schon auf eine Höhe von ungefähr 1900 Metern, sind wir dann knapp, sind wir 1900 schon? 1700 müsste der ungefähr, kratzen wir, glaube ich, an.
Wo bist du? Du bist jetzt genau zwischen Alpsee und Gamsalm, oder? Bist du
noch? Ja, genau, zwischen Alpsee und Gamsalm. Mhm. 1700 ist, glaube ich, die höchste, knapp 1700 der höchste Punkt.
Ist auch so in den ersten 20 Kilometern im Rennen.
Ja, ja. Wir verlassen dann so ganz langsam hin und wieder mal die Baumgrenze, aber es schlängelt sich immer noch so zwischen Wald und noch nicht ganz ausgesetztem Gebiet hin und her. Aber der Part zieht sich. Der zieht sich, der kostet relativ viel Kraft, weil zwischen Alpsee und Gams sind zwar nur knapp 9 Kilometer Strecke dazwischen, ja, verhältnismäßig viele Höhenmeter aber schon. Und ich fand vom Zeitaufwand mitten in der Nacht, nur im Schein der Stirnlampe, darf man das Ganze nicht unterschätzen, was den Konzentrationsaufwand angeht und dadurch auch die Energiebereitstellung, die einfach höher vom
Körper. Ja, das ist schon ein ganzes Stück. Und wenn ich mir so die Topografie angucke, würde ich rein psychologisch würde ich auch sagen, naja, so richtig fangen die Anstiege ja erst nach der Gamsalm an. Obwohl man da eigentlich schon richtig was gemacht hat, das darf man nicht unterschätzen. Ja,
ja. Ja. Also ich finde immer die Konzentration, die nachts, gerade wenn man ist dann gerade 22 Uhr gestartet, hat dann vielleicht die ersten 3-4 Stunden hinter sich, also man ist wirklich dann mitten in der Nacht, der Körper fährt runter normalerweise, man ist im Schlafmodus, man kämpft dagegen an, man fordert ihn wirklich dazu, Energie bereitzustellen und Kraft auf die Strecke zu bringen. Und mich kostet das immer sehr, sehr viel Anstrengung, dann wirklich auch den Fokus auf die Strecke zu behalten. Und ich muss das jedes Mal bei der Energiebereitstellung berücksichtigen, dass ich eben nicht nur jede Stunde Energie zu mir nehme, sondern vielleicht sogar alle 40, 45 Minuten, stetig das Level oben zu halten.
Bin ich eigentlich auch immer. Also ich bin auch in jedem Rennen eigentlich so mindestens alle 45 Minuten, wenn nicht sogar noch ein bisschen hochfrequentierter dabei. Lieber kleine Portionen und Schlücke quasi zu nehmen, aber viele, ja, anstatt jetzt irgendwo einmal die Stunde den großen Zug von der Flask zu trinken. Aber lass uns doch mal sprechen, Tommy, wir haben schon so viel über die Streckenabschnitte und so weiter philosophiert. Wie ist denn das eigentlich? Die meisten werden ja wahrscheinlich frühestens an der Hemmermoosalm, wenn nicht sogar erst am Hubertushof, so richtig in den Sonnenaufgang kommen, oder? Frühestens Hubertushof, wenn nicht sogar dann schon Hemmermoosalm so rum. Ja, das ist ja dann die längere Zeit. Also wer ein bisschen länger im Rennen ist, der wird dann wahrscheinlich die Sonne aufgehen sehen bei der Hemmermoosalm, so roundabout. Wer ein bisschen schneller unterwegs ist, dann wahrscheinlich schon am Hubertushof sein.
Jetzt muss ich gerade mal überlegen. 22 Uhr, warte mal, Pest. Ja, es kommt doch, nee, warte, wann geht denn die Sonne auf? Die geht doch schon so um 4:30,
kann man sagen. Ja, so 6-7 Stunden, oder? Sind das dann nach dem Start?
Ja, 6-7 Stunden nach dem Start, das ist richtig, ja. Ja, na, Pestkapelle werden die wenigsten schaffen. Nee, das ist richtig. Nee, das ist zu knapp. Ja, also wir sind irgendwo zwischen Pestkapelle und Hemmermoosalm beim Großteil des Feldes, ja. Mhm. Ja. Und dann, also muss ich gerade überlegen, wie ich es richtig noch im Kopf habe, wir laufen ja da südlich immer noch an dem Punkt oder so leicht südöstlich dann schon.
Südwestlich,
Südwestlich, wenn wir kommen von oben, also südwestlich?
Das ist noch südwestlich.
Südwestlich, genau. Richtig, genau, das war ich gerade auf der Karte falsch. Wir kommen ja von oben, richtig. Ja, man muss quasi schräg hinter sich gucken, um die Sonne aufgehen zu sehen, ja.
Nee, geradeaus.
Wenn wir südwestlich?
Weil die Sonne im Osten aufgeht. Wir kommen aus dem Westen, also ihr kommt aus dem Westen und lauft Richtung Osten und lauft dann auf die Sonne zu. Theoretisch. Ah. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen, Leute. Ihr werdet es da draußen sehen.
Worauf ich Handy bereit, genau.
genau, ja. Handy, bisschen Akku noch bereithalten für die Fotos dann im Sonnenaufgang. Da wollen wir einiges bei Insta sehen, ja. Ihr dürft auch übrigens gerne, wenn ihr hier in Garmisch und Umgebung seid und so weiter, macht mal einen kleinen Link, Verlinkung sozusagen für die Trail Fellows. Wir sind ja jetzt da auf Instagram unterwegs. Besucht uns da mal auf unserer Seite. Und würden wir uns natürlich freuen und verlinkt uns, wenn ihr diese Folge hört und da draußen an uns denkt, da freuen wir uns dann doppelt. Ich würde aber ganz gerne noch mal kurz darauf eingehen, so Sonnenaufgang, da kommt ja dann auch mehr oder weniger auch wieder ein bisschen positive Stimmung auf im Körper, oder? Neurotransmitter, ja, Dopamin, vielleicht auch ein bisschen Ausstoß und so weiter. Würdest du sagen, dass genau dann eben auch nochmal entscheidend ist, vielleicht auch nochmal stärker ins Rennen zurückzukommen, wenn man vielleicht nicht so eine gute Nacht hatte? Kann man da nochmal mit Koffein nachwirken oder das ganze Gefühl nochmal verstärken? Hast du da Erfahrung gemacht?
Ja, definitiv. Also gut, das Thema Koffein ist bei mir immer eine schwierige Geschichte, weil ich es relativ schlecht vertrage im Rennen. Wenn Koffein mit zu viel Anstrengung bringt mich hinter den nächsten Busch. Deswegen ist Koffein für mich meistens keine wirkliche Alternative. Aber allein der Sonnenaufgang pusht in der Regel so viel Energie und bringt die Lebensgeister zurück, erleichtert ein bisschen die Konzentration im Laufen. Man kann endlich die Lampe vom Kopf nehmen.
Die ersten Sonnenstrahlen, die treffen ja, die Haut.
Es wird wärmer, es bringt einfach die Lebensgeister im wahrsten Sinne zurück. Dieses Lampe vom Kopf nehmen finde ich durchaus immer eine ganz spannende Geschichte, weil je nachdem, wie die Läuferinnen und Läufer das Ganze vertragen, wenn ich sehr, sehr lange Lampen auf habe, dann kämpfe ich manchmal mit Kopfschmerzen, wenn sie zu eng sitzen.
Ja, also sie steht dir die Lampe zu eng, Tommy. Ja?
Im wahrsten Sinne. Und ich finde es, also gerade auch jetzt, ne, wenn du eine Brille trägst beispielsweise, es ist wirklich eine Erleichterung, dann aus dem Dunkeln wieder rauszukommen und die Augen auch ein bisschen entlassen zu können. Gerade wenn es, das ist der große Aufwand, wenn es regnet und du Brillenträger bist, die Lampe auf dem Kopf hast. Das ist, als ob du mit aufgeblendeten Scheinwerfern im Schnee fährst.
Das kenne ich vom Schneetreiben, genau.
Genau. Also das ist eine schöne Geschichte, aber trügerisch ist, dass der Sonnenaufgang die meisten ja an einem Punkt ereilt, der nicht zum Ausruhen einlädt. Denn wir sind zu dem Zeitpunkt immer noch in relativ steilem und vor allen Dingen auch technischem Gelände unterwegs. Und das heißt für die meisten einfach Konzentration hochhalten, durchziehen und das in der Regel dann zu dem Zeitpunkt schneller hiken am Berg dann auch aufrechtzuerhalten, um da nicht zu viel Zeit zu verlieren.
Ja, ich glaube, der große Meilenstein in dem 100K-Rennen ist dann wirklich dann auch nochmal dieser Dropback-Punkt am Hubertushof. Zum Frühstück seid ihr dann hoffentlich dann irgendwann dort. Dropback ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, das Notfallpaar Schuhe oder das zweite Paar Backup-Schuhe ist drin, vielleicht nochmal ein T-Shirt. Nochmal die Verpflegung nachjustiert quasi, nachgepackt und im Courtney Dorwalter-Style vielleicht auch nochmal die Zähne putzen, ja, damit es dann auf der zweiten Streckenhälfte eben in diesen laufbaren Part, ja, davon will ich dann beim 100-Kilometer-Lauf gar nicht mehr so richtig sprechen, zwischen... Ja,
durchaus. Also da komme ich gleich nochmal dazu. Weißt du, was ich im Dropback immer mit habe, was für mich immer ein Gamechanger ist, das ist einfach ein frisches Paar Socken. Das ist, also das zweite Paar Schuhe durchaus, ne, kommt drauf an, wie ich mich fühle, wie auch die ersten Stunden im alpinen Gelände mit den Schuhen funktioniert haben. Meistens hat man ja seine Lieblingsschuhe, die man dann noch anhat, alles in Ordnung, aber ein frisches Paar Socken nach der Hälfte des Rennens, das ist wie eine Auferstehung. Ja, und die wiegen nichts. Nehmt sie mit, packt sie in eine Plastiktüte, damit sie nicht nass werden. Die wiegen nichts. Und demzufolge hab in den Dropback damit.
Ja, sehr cool. Genau.
Ja.
Genau.
Ja, und der laufbare Teil, kommen wir auf den nochmal explizit zu sprechen, den wir ja dann jetzt schon mehrfach besprochen haben. Du hast ja dann ungefähr die Hälfte des Rennens weg, zumindest bei dem 100K-Lauf, bei dem laufbaren Teil. Und man sieht durchaus immer wieder Läuferinnen und Läufer, die dann schon so langsam die Kraft verlässt, auch was die Körpermitte angeht, den aufrechten Gang. Langsam werden die ersten Anstrengungen, die ja dann durchaus auch schon mit einer ganzen Menge Höhenmeter garniert sind. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir ja fast 2/3 der Höhenmeter weg, wenn nicht sogar einen Ticken mehr. Einen Ticken mehr müsste es eigentlich fast sein. Und ich persönlich, würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich habe in den laufbaren Bereichen durchaus auch die Stöcke genutzt und bin dann mit Stöcken flach gelaufen, um die Pace hochzuhalten, um aber trotzdem den Oberkörper stabil zu halten und nicht zu viel Kraft aus dem Oberkörper rauszunehmen bei dem laufbaren Teil, um dann noch genug Energie für den Osterfelder hinten raus zu haben.
Ja, ist ein guter Punkt. Das kann sehr, sehr effizient sein. Vielleicht, wenn man das sogar hier und da im Training mal geübt hat und diese Bewegungsform ökonomisiert hat, um sich vielleicht auch ein bisschen Kraft zu sparen, noch in den Beinen auf diese lange Strecke, ist durchaus eine Idee. Wahrscheinlich macht der eine oder andere dann auch ad hoc intuitiv, auch wenn er es vorher nicht geübt hat. Ich wäre allerdings mit solchen Dingen, wenn man sie nicht trainiert hat, auch immer ein bisschen vorsichtig.
Ja, das ist völlig richtig, klar.
Ja, aber klar, wenn es in dem Moment einfach entlastet, sage ich mal, dann ist das eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Bin ich auch in meinen Rennen, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nie so wirklich dazu gekommen, dass ich das so gebraucht hätte. Klar habe ich das sicherlich schon mal irgendwie unbewusst gemacht, dass ich dann die Stöcke so mehr oder weniger zum Abstützen in flacherem Gelände dann auch noch draußen hatte. Aber ich versuche dann wirklich auch immer die Stöcke möglichst effizient als Vortriebsmittel zu nutzen und mich nicht nur quasi so drauf abzustützen.
Lass uns dazu nochmal in einer anderen Folge ausführlicher drüber reden, weil ich habe das vor 2 Jahren beim Kullermann gerade auf dem letzten Drittel, auf den letzten 50 Kilometern bei dem 100 Meiler sehr stark eingesetzt und habe es damit geschafft, im Schnitt trotzdem, trotz der großen Ermüdung, der Anstrengung, der ist ja verhältnismäßig flach mit 2700 Höhenmetern auf 100 Meilen, trotzdem dann eine gute 7er bis 8er Pace hochzuhalten und nicht ins Hiken übergehen zu müssen. So, und das ganz bewusst mit einem Stockeinsatz, der immer so auf jeden dritten oder vierten Schritt eingesetzt wurde, nicht zu extensiv, ja. um nicht zu viel Kraft aus dem Oberkörper rauszunehmen, ja. sondern um die Kraft des Oberkörpers bewusst einzusetzen. Also da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ob das Sinn macht für den einen oder anderen, welche Techniken es da gibt, die Stöcke außerhalb des klassischen Uphills einzusetzen. Ja. Aber kommen wir zurück zu den 100K und zu den 100-Meilen-Läufern. Also wenn man dann Schloss Elmau erreicht hat, Elmau fand ich nochmal so einen neuralgischen Punkt, weil da gibt es relativ viel zu essen, da kannst du dich nochmal in Ruhe, hast du vor zwei VPs hast du quasi deinen Job weg gehabt bei VP5, Elmau ist VP7, da hast du dann noch ein bisschen flaches Terrain vor dir, leicht kopiert beginnst, bevor es dann Richtung Laubhütte geht und der Kopf sich so langsam auf den
Anstieg
vorbereitet.
Ich glaube auch dieses Stück zwischen Schloss Elmau und Laubhütte, das ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Das sind dann schon Anstiege, die man dann spürt, ja.
Ja, die gehst du. Also ich bin sie gegangen dann. Also ganz realistisch, beziehungsweise versucht, schnell zu hiken, was dann zu dem damaligen Zeitpunkt noch schnell hiken ging. Und natürlich, klar. Wir reden ja da bei Schloss Elmau, wir sind ja bei Kilometer paar 70, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei dem 100-Kilometer-Lauf.
Oder so 112, ist es, genau.
Je nachdem, wie viel wir dann haben, ja. Ja, und dann kommt man hoffentlich frohen Mutes mit Lächeln im Gesicht auch über die durch die Unterführung über die Brücke in Garmisch an und wird frenetisch bejubelt und gefeiert.
So ist es. Hat man noch so eine kleine Bodenwelle namens Osterfelder Kopf noch dazwischen, aber ja, genau. Aber die kennt ihr jetzt mittlerweile. Genau, und gut, ich meine, der 100-Meiler, wo warst du auch nochmal ausgestiegen letztes Jahr? Ich will jetzt nicht nochmal in der Wunde rumbohren.
Die Wunde ist okay. Ich bin damit auch völlig fein mittlerweile. Ich bin ausgestiegen bei Kilometer 50. Und zwar, der macht ja dann eine Schleife. Und diese Schleife führt einem, jetzt muss ich es mal ganz kurz, damit ich hier keine falschen
Fragen. Also Hemmer muss einem eins quasi.
Genau, Hemmer muss allem eins, haben wir noch passiert. Und es geht dann in Richtung eines relativ steilen Stückes, das oben so ein bisschen seilversichert mehr oder weniger ist. Also da geht man dann fast ins Klettern über. Bevor man dann quasi über diese Scharte drüber geht und dann den Loop, den man extra läuft, in die zweite Hälfte begibt. Und wir sind ungefähr auf der Hälfte dieses Anstieges hoch zu der seilversicherten Stelle. Da ist dann auch die Helmpflicht, die dann da kommt. Da sind wir ausgestiegen, weil ich einfach auf gut Deutsch an den Berg gekotzt habe und mich dann einfach nicht mehr sammeln konnte. Und dann sind wir wieder abgestiegen, weil der Aufstieg weiter wäre Quatsch gewesen.
Ja, verstehe. Der Schmerz sitzt noch tief sozusagen. Aber würdest du denn, also ich sag mal so, das ist ja jetzt so ein bisschen Kokolores, dann etwas zu überschwinglich, dann nochmal über diesen Abschnitt zu sprechen. Wir haben jetzt von den ganzen Strecken eigentlich ziemlich viele Abschnitte schon so ein bisschen benannt und wo die Krux liegt und so weiter. Kannst du zu dem 100-Meiler generell von der Startzeit her, vom ganzen Laufgefühl und so weiter, was du hattest da, woran du dich erinnern kannst, auch vielleicht aus Erfahrung von den anderen 100-Meilern, kannst du da nochmal für unsere 100-Meilen-Starter hier nochmal so einen Tipp mitgeben?
Also der größte Tipp, den ich habe, die Cut-Offs sind letztes Jahr noch weiter nach hinten gedreht worden. Die liegen, glaube ich, bei 42 Stunden. Hast du es gerade offen? insgesamt, Moment, ich guck mal gerade, sie liegen bei 42 Stunden. Wir haben 166 Kilometer, 8205 Höhenmeter. Das ist ein Brett, Punkt. Und es ist ein Brett deswegen, weil wir die gesamte Strecke des 100K haben plus diese Extraschleife. Und diese Extraschleife ist, und das habe ich damals ehrlich ganz offen und ehrlich spreche, und das machen wir ja immer in diesem Podcast, nicht ganz verstanden, warum man diese Schleife so gestaltet hat. Vielleicht ging es einfach von der Wegführung nicht anders. Aber die ganze Schleife hat so viel technischem Anspruch wie der gesamte 112 Kilometer Lauf des in Anführungsstrichen normalen Ultras nicht. Mhm. Und das habe ich nicht ganz verstanden, weil diese technische Komponente sehr viel Zeit frisst auf diesem Extra-Loop, auch sehr viel Konzentration fordert und der zu einem Zeitpunkt kommt, wo schon relativ viel Anstrengung, nämlich aus der ersten Nacht herauskommt, von den Athleten und Athletinnen gefordert wurde. Also das bitte nicht unterschätzen. Die Startzeit 20 Uhr fand ich okay. Darauf konnte man sich ganz gut einstellen. Du hast dann wirklich noch 4-5 Stunden Zeit, die der Körper noch gut funktioniert, bevor er in diese Bettschwere fällt, in diese Nacht, in diesen Nachtmodus. Da kommt man auch verhältnismäßig weit schon. Wir sind dann in diesen Loop gestartet, als die Sonne aufging letztes Jahr. Also wir mussten da keine Lampe mehr tragen. Aber die größte Herausforderung für mich war, im Kopf zu behalten, dass der 100K laufbar und machbar war. Ich fand den anstrengend, aber ich fand den gut umsetzbar. Aber dann noch die 50 Kilometer on top zu setzen, mit den 2.500 knapp Höhenmeter mehr, die der Lauf insgesamt hat, das ist eine Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Und wir hatten uns vorher ein klares Pacing aufgeschrieben. Cegapa hat den Start in Garmisch zu einer positiven Hölle verwandelt und die Leute sind losgerannt wie bei einem 10-Kilometer-Lauf. Das war
ja. Ich habe dann auch ein Video gemacht, wie Ida und Co. da vorbeigeschossen sind durch diese erste Kurve.
Und das zog sich bis hinten zur letzten Reihe. Also wir wurden echt mitgezogen, obwohl wir uns geschworen hatten, wir werden das nicht rennen. Wir haben es natürlich getan. Und dann kommst du und die Leute standen quasi bis zu dem Bahnübergang, der aus Garmisch rausführt, bevor man dann
rechts... Und da musstet ihr ganz schön flexen, so einen Kilometer lang, oder?
Ja, aber sowas von, ja. Wo man dann auf den Fahrradweg einbiegt und... wir sind den einfach zu schnell gelaufen, die ersten 6 Kilometer. Obwohl wir hatten eine knappe 6,50er Pace und so weiter. Das war aber für diese 100 Meilen einfach zu schnell.
Ja. Da hofft man dann doch, dass der Zug kommt vorne, beim Hausberg. Genau. Ja?
Ja. Bei irgendeiner Tal-Etappe hat es mich mit dem Zug mal erwischt, aber beim Zug bisher noch nicht.
Das hat auch einige gehört, die da an der Schranke standen. Tommy, danke dir nochmal für die Einschätzung auch zu den 100 Meilen. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tipp für alle, die da vielleicht auch auf ihre ersten 100 Meilen gehen. Sehr spannend. Extremes Brett, ja, bin ich auch der Meinung. Und es hat nicht mehr so diesen alten Zut-Charakter, wo man so gesagt hat, naja, der Zut ist so, weißt du, ist so ein geschenkter Berglauf. Das finde ich auch, ist der Zut nicht mehr. Ja, das hat so seine Raffinessen. Sicherlich ist es jetzt nicht von den Höhenmetern zu Kilometern das alpin anspruchsvollste Gelände, aber es hat vielleicht auch gar nicht den Anspruch, möchte es vielleicht auch gar nicht. Vielleicht darf das auch der greifbare Traillauf, der greifbare Berglauf im Grunde sein. Und der Zut soll genauso bleiben, wie er ist am besten. Ich würde mal sagen, wir machen Deckel drauf, Tommy, oder? Du merkst, ich werde schon so leicht nervös wegen der Zeit. Wir sind hier ein Kurzformat-Podcast. Also wir haben uns eigentlich geschworen, dass wir immer unter einer Stunde bleiben. Aber wir haben jetzt hier eine Special-Folge, Leute, eben, für euch gemacht.
Also ja, das wenn ist nicht ja für den Zut, für wen denn dann? Also das muss man einfach so sagen. Genau. Und wir hängen doch alle am Zut.
Punkt. So ist es, ja. Wir hängen alle am Zipfel vom Zut. Okay. Ich möchte nochmal so zwei, drei Sachen nochmal ganz kurz loswerden. Und zwar einmal, Leute, wir sind in den Alpen, das Wetter kann unbeständig werden. Wir reden hier immer vom Idealmodell, was das Pacing und so weiter angeht. Ja. Bitte, bitte, bitte richtet euch darauf ein, dass irgendwelche Strecken verkürzt werden, abgebrochen werden und so weiter. Die Wetterprognose ist schon eher so Wärme, auch starke Hitze teilweise, aber eben auch Hitzegewitter. Und da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass sowas passiert. Bitte stellt euch mental darauf ein. Seid dann nicht völlig von den Socken, sondern das ist nichts, was jetzt vorher nicht klar gewesen, also hätte passieren können. Ja, das ist die eine Sache. Zweitens eben auch, wenn ihr da draußen seid, bitte versucht euch nichts an der Pflichtausrüstung zu sparen, von wegen, ach, mich kriegen sie schon nicht sozusagen, das merken die nicht. Oder ich nehme mir lieber die leichtere Jacke mit, die ist zwar nicht so wasserdicht, aber ja, diese ganzen Chosen und auch gerade was so Erste-Hilfe-Pakete und so weiter angeht. Ich meine, ob das jetzt eine Sinnhaftigkeit hat, zwei Paar sterile Handschuhe, da hatten wir heute in unserer Finishline-WhatsApp-Gruppe die totale Diskussion drüber. Das ist nochmal noch die Frage. Und wie steril diese Handschuhe am Ende noch sind, das ist dann auch die Frage. Und wie dann bei einem Unfall vor Ort oder bei einer Ersthilfemaßnahme draußen dann derjenige noch steril arbeitet, der dann da unterstützt, das ist dann die dritte Frage. Aber es spielt keine Rolle. Bitte packt gewissenhaft, packt für die Alpen, packt für ein extremes Abenteuer da draußen, weil es kann immer mal sein, sicherlich sind die Rettungsketten beim Zugspitz Ultra Trail vielleicht ein bisschen zügiger als vielleicht bei einem wesentlich hochalpinerem Streckenabschnitt beim Z101 vom Ultrax oder beim TUG 70, aber bitte auch eine Rettung kann auch ein bisschen länger dauern, je nachdem wie exponiert ihr dort seid. Also bitte schützt euch und eure Mitläufer. Und das nächste ist, ich wünsche euch an dem verlängerten Wochenende hier an dieser fünften Jahreszeit einfach ganz, ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Auch neben dem sportlichen Erfolg, der sich dann hoffentlich auch mit einstellt. Wirklich genießt die Community, lebt diese Momente, setzt euch ins Café, schaut euch um, begrüßt die Leute, redet mit den Leuten, haltet Smalltalk, wo ihr könnt. Und wenn ihr mich da draußen seht und ich werde, wenn ich nicht gerade beim Garpa Trail diese hoffentlich 3 Stunden 59 auf der Strecke bin und mal kurz meine Runde über den Osterfelder drehe, dann werde ich einfach dort ca. 100, 150 Meter vor dem Zielbogen stehen, kurz vor der Kurve und werde dort natürlich auch alle Athleten, die man und Leute, die man so kennt, nicht nur im Inner Circle, sondern einfach auch aus der Community dort versuchen zu supporten und anzufeuern und genau. Viel, viel Freude, viel Spaß am Wochenende.
Lauft für mich mit. Ich denke an euch. Haut rein. Brennt den Asphalt in Garmisch weg, damit wir irgendwann richtig Trail überall haben.
Genau.
Habt eine Menge Spaß. Schluss aus Ende.
Sehr geil. Ab auf die Strecke, Leute. Haut rein. Ciao.
Bis dann.